Moin ihr Lieben, ich komme gerade aus dem Schnitt von diesem Podcast und das ist jetzt ein Pre-Intro. Pre-Intro, wenn man so möchte. Denn mir ist selber und auch einigen, denen ich diese Folge vorab schon rough-cutted geschickt hatte, aufgefallen, es könnte unter Umständen ein bisschen was in den falschen Hals kommen in Bezug auf, dass ich teilweise sehr, sehr negativ über Sachen rede, die bei Leonhard Korn passiert sind. Vielleicht muss man dazu noch einmal einordnen. Wir behandeln hier in unserem neuen Podcast Schnaps Reboot, Staffel 1, Schnaps und Scheitern, unsere Fuck-Ups, also das, was nicht gut gelaufen ist. Und das ist, möchte ich einfach nur noch einmal einwerfen. Ich bin super stolz darauf, was ich bei Leonhard Korn geschafft habe. Ich bin super stolz darauf, wie ihr Leonhard Korn wahrnehmt und dass uns Sachen gelungen sind, die viele niemals für möglich gehalten hätten. Aber es sind auch Sachen passiert auf dem Weg dorthin, die nicht so cool sind. Und darüber reden wir. Es ist auch ein, das soll ja auch, also dieser ganze Podcast würde keinen Sinn machen, wenn ich jetzt hier nicht auch einen emotionalen Strip hinlegen würde, um einfach darzustellen, dass Unternehmertum nicht immer nur das ist, was andere Leute denken und Gold, was glänzt und so weiter und so fort. Deswegen nehmt es nicht falsch auf, dass ich ab und an ein bisschen vielleicht ins Negative einfach abrutsche. Ich kann nur so damit umgehen und auch nur so aus den ganzen Sachen lernen, wenn ich einfach ganz offen und ehrlich zu ganz bestimmten Fragen antworte, die mir heute gestellt werden. Das also als kurzes Pre-Intro und einfach nur nochmal als kleiner Reminder: Leonhard Korn ist mein ganzer Stolz beruflich und soll es auch bleiben, wird es auch bleiben. Und wir machen das jetzt noch, wir machen das echt viel, viel größer, als ich es mir jemals hätte vorstellen können in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Aber der Weg zur aktuellen Situation war nicht einfach. Und darum geht es in diesem Podcast, darum geht es in dieser Staffel. Das ist ja auch für mich eine kleine Selbsttherapie. Also nehmt es mir nicht zu übel, wenn ab und an vielleicht ein bisschen Negatives droppt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur allerersten Folge Schnaps Reboot und auch Staffel 1, Folge 1, Schnaps und Scheitern, beziehungsweise unsere Fuck-Ups. Und ich habe heute einen sehr, sehr coolen, besonderen Gast bei uns. Ihr dürftet ihn nicht kennen, das ist nämlich einer meiner besten Freunde, der Leonhard Korn eigentlich schon von Tag 1 an irgendwie mitbegleitet. John heißt er. Und es ist ein ziemlich intimes Gespräch geworden, also sehr viel Privates von mir preisgegeben, was ich sonst vielleicht nicht getan hätte. Also wenn ihr einfach mal aus der Perspektive hören wollt, wie Leonhard Korn für, hallo Paul, wie Leonhard Korn für John und was der für coole Fragen gestellt hat, wirklich sehr, 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 sehr nicer Podcast geworden. Bisschen länger als geplant, aber es lohnt sich, glaube ich, wirklich fast jede Minute. Willkommen bei Schnaps und Reboot, dem neuen Podcast von Leonhard Korn. Und heute zu Gast haben wir John Mahn. Und ich habe es vielleicht eben schon im Intro kurz erwähnt, wer du sein könntest. Aber vielleicht stellst du dich einfach nochmal vor und dann gehe ich nochmal kurz darauf ein, warum du total wichtig bist, um dieses ganze neue Thema Podcast und Schnaps und Business und Pascal und so weiter und so fort einzuleiten.
Pasi. Vielen Dank.
Jetzt nennen mich alle Hasi oder Pasi.
Oh, das tut mir leid. Aber das kommt gleich bei der Vorstellung auch raus, warum ich dich Pasi nennen darf, anders als viele andere. Pascal.
Ja,
ich bin John. John Mahn. Ich bin 41 und wir beide sind seit 24 Jahren Freunde. Und ich bin Unternehmer, so wie du auch. Und so wie du auch Familienvater, ich habe auch 2 Kinder und ich glaube, wir beide haben eigentlich ein ähnliches Setup so für unser Leben und für das, was wir uns so vorstellen. Und ich freue mich, dass ich dich begleiten durfte als Freund in den letzten 7 Jahren und freue mich auch auf die Erfahrung, die ich hier heute machen darf mit dir in dem Podcast.
Sehr cool. Es müsste noch zusätzlich erwähnt werden, wir sind beide, für die Esoteriker, wir sind beide Wassermänner.
Ich wusste.
Und haben auch einen Tag voneinander, also wir feiern immer einen Tag nacheinander Geburtstag, das ist eigentlich immer ganz cool. Haben aber ein Jahr Unterschied, deswegen bin ich der Kleine, du der Große. So, einfach um das einmal festzustellen. Und du kommst aus Wulsten.
Ja, genau. Ja. Also
Wulsten hat für Leonhard Korn ja auch eine gewisse Bewandtnis, Thema so weiter und so fort. Aber das Witzige an dem Podcast jetzt ist, dass wir so ein bisschen die Rollen tauschen werden. Also ich habe ja in der Vergangenheit im Kornschnack immer aus meiner Perspektive geredet. Das heißt, ich habe auch immer versucht zu beurteilen, wie welches Thema jetzt Einfluss haben könnte auf die Marke, auf was auch immer, und habe versucht, das natürlich auch zu steuern. Heute habe ich es bewusst so gemacht. Du durftest dich vorbereiten. Ich habe nichts hier liegen.
Du bist mir ausgeliefert.
Genau. Das Einzige, was du wusstest, ist, dass die erste Folge Schnaps und Scheitern, nee, dass die Staffel Schnaps und Scheitern und die erste Folge sind unsere Fuck-Ups im Allgemeinen, aber vor allen Dingen auch vielleicht so ein bisschen persönliche Einleitung in mich als Mensch, warum ich Leonhard Korn gemacht habe und wer ich vorher war, wie es mich verändert hat vielleicht und all diese Themen, die ja vielleicht relevant sein könnten, bevor man dann in den folgenden Folgen so richtig intensiv in die einzelnen großen Fuck-ups und Fehler einsteigt, die ich, wir, die Firma, die Leute, die Kunden gemacht haben. Und deswegen bin ich ganz gespannt. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich jetzt hier einlasse. Das heißt, ich lehne mich ein Stück zurück und übergebe das Mikrofon an John.
Ich bin also dein Gasthost, ja?
Du bist der Gasthost, genau.
Sehr gut.
Vielleicht bleibst du dann auch.
Mal schauen. Ja, ich habe mir natürlich irgendwie Gedanken gemacht, wie wir beide in so ein Gespräch hier einsteigen können und wie wir auch eine Atmosphäre schaffen, wo wir auch über Dinge sprechen, die vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang haben und die vielleicht auch all deine Fans und Zuhörer und Follower da draußen irgendwie auch schon immer mal wissen wollten. Ich war ja nun irgendwie an Leonhard immer nah dran, von der ersten Minute an. Und deswegen habe ich mir auch so ein bisschen, ich habe mich hingesetzt und überlegt, was sind eigentlich deine ersten Erinnerungen an Leonhard Korn? Meine ersten Erinnerungen an Pasi erspare ich euch.
Danke.
Und bitteschön. Meine erste Erinnerung ist, dass du mich angerufen hast, jetzt vor 7 Jahren ungefähr, und gesagt hast, hey John, du sag mal, irgendwie will ich mal wieder bei deinen Eltern an der Hausbar feiern. Wollen wir das nicht mal demnächst mal wieder machen? Und das wäre doch total toll, alle Leute zusammenzubringen. Und ich muss euch eins dazu vielleicht sagen, Pasi ist überhaupt nicht der Typ, der von sich aus gesagt hat, ich muss unbedingt jetzt mit euch feiern und irgendwie Getränke zu mir nehmen und betrunken werden und Spaß haben, sondern er ist ein Typ, der gerne dazukommt, aber er ist jetzt keiner, der das so forciert.
Ich bin nicht der Einlader eigentlich, ne?
Ja, warst du ja auch nicht, musste ich ja dann auch übernehmen, aber du hast es angestoßen und da klingelte es auch schon bei mir so ein bisschen, ich war so, hä? Wieso ruft Pasi mich denn jetzt an und will mal wieder feiern? Und naja, weil wir uns lange nicht gesehen haben, hatte ich gedacht, ja okay, vielleicht hat er ja auch ein bisschen Sehnsucht, all unsere Freunde mal wiederzusehen. Man muss sagen, wir haben auch ich habe so einen zweigeteilten Freundeskreis gehabt. Wir beide sind ja Internatsschüler gewesen, haben uns da kennengelernt. Und da lernt man sich auch sehr gut kennen und manchmal besser, als man möchte. Und ich habe eben so einen zweiten Freundeskreis gehabt in Wulfsen mit meinen Grundschulfreunden und aus dem Sportverein und bei der Feuerwehr und ihr Jungs und Mädels hier im Landkreis Harburg. Ihr wisst, wie diese Freundeskreise so funktionieren und aussehen. Und
Hardenberg-lastig damals.
Wir haben Hardenberg getrunken. Mittlerweile trinken die alle Strohmann, habe ich mitgekriegt.
Neu.
Das war bei uns damals Dreck. Wir haben den Keiler hinten aufs Auto geklebt. Das war uns auch ganz wichtig. Das war das Erkennungszeichen, ob du dazugehörst oder nicht. Und und dann kam dieser Abend, Chrissy war auch da und das muss ich vielleicht auch einmal sagen, Chrissy und Pasi, ihr beide seid zwei Freunde aus eben diesen zwei verschiedenen Freundeskreisen. Chrissy ist mein ältester Freund, den kenne ich tatsächlich seit dem Kindergarten, seitdem ich 3 Jahre alt war. Und ihr habt dann irgendwann auch freundschaftlich zueinander gefunden und ich habe mir also auch nichts dabei gedacht, dass ihr jetzt beide da hinkommt. So. Und du kamst auch nicht irgendwie jetzt mit einem riesen Paket an oder so, sondern wir saßen erstmal in der Bar und haben irgendwie was anderes getrunken. Man muss sagen, meine Eltern haben echt eine coole Bar zu Hause.
Muss man auch nochmal kurz einwerfen, für alle, die schon mal ein Tasting bei Leonhard Korn gemacht haben, kennen diese Geschichte, dass wir bei deinen Eltern in der Hausbar in der Küche offiziell gegründet haben. Und da gibt es auch ein Foto, das jedes Mal bei den Tastings gezeigt wird. Wie das da aussieht. Das heißt, Insider, für alle, die ein Tasting bei Leonhard Korn gemacht haben, die haben jetzt auch ein Bild dazu. zu wem diese Bar quasi zuzuordnen ist.
Ja, mein Bruder und ich streiten uns noch drum, wem sie zuzuordnen ist, aber also da kann ich eins sagen, die Bar hat auch diesen Abend mit einer Narbe überlebt. Auch das ist eine Erinnerung daran, denn diese schweren Flaschen, vielleicht kommen wir später noch drauf, diese schweren Flaschen, die lassen sich nicht so gut fallen.
Ja, doch, die fallen gut.
Ja, sie fallen gut und schnell und mit Kraft. Mhm. Und da ist so ein Porzellanwaschbecken drin in der Bar und das hat bis heute einen kleinen Riss.
Seit
so ein Abplatzer seit 7 Jahren, genau. Und die Flasche, die diesen Abplatzer produziert hat, die steht auch noch im Regal, leer.
Ja.
Ich glaube, das war die Flasche Nummer 2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Nummer 1 hast du dir, glaube ich, mit Chrissy reingezogen. Die Nummer 2 und die steht da auch und die wird auch weiter stehen, weil es irgendwie eine schöne Erinnerung ist. Ja, und dann war es so, dass du einfach auf einmal weggelaufen bist und habe ich mir auch nicht viel beigedacht und dann kamst du wieder rein und hast gesagt, so Leute, wir müssen euch was erzählen. Wir haben Schnaps gebrannt und wir müssen ihn heute probieren. Mhm. Und dann hast du aber ja nicht nur irgendwie eine 7-Up-Flasche aufgefüllt mit irgendeinem Destillat mitgebracht, sondern du hast ja gleich eine Magenwelt irgendwie mitgebracht und hattest gleich T-Shirts dabei, die bedruckt waren und Born for Corn.
Born for Corn. Durften wir nie verwenden, ist leider rechtlich geschützt.
Ja, ist schade, aber ich habe das T-Shirt noch, wobei ich bin ein bisschen rausgepressurt, muss ich gestehen. Aber meine Frau hat es auch ab und zu zum Schlafen angehabt. Also Born for Corn. Ja, das war meine erste Erinnerung und die sagt auch ganz viel darüber aus, glaube ich, wie Leonhard in Gang gekommen ist. Es war auch als allererstes ja nicht gedacht jetzt, dass Pasi und Chrissy irgendwie sofort eine Firma daraus machen und groß werden lassen, sondern der erste Gedanke war, ey, lass das einfach mal machen und ausprobieren und es ist irgendwie eine coole Wiese. Und das bringt mich auch an den ersten Punkt, wo ich auch einfach mal von dir hören möchte. Was war der Moment, als du gesagt hast für dich so, jetzt will ich dieses Risiko gehen und ich gehe diesen Weg, eine Firma zu gründen und tauch da ein. Und das auch noch mit einem Freund, was ja auch irgendwie für einen das Risiko noch erhöht, weil es nicht nur das Finanzielle ist, sondern auch vielleicht was Persönliches, Emotionales, was man da auch mit in die Waagschale schmeißt.
Ja, da diese Staffel ja auch um Fuck-Ups geht, also ich habe mir keine Gedanken darum gemacht, was der Scheiß kosten wird, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, sondern ich habe eine dienstleistungsorientierte Vergangenheit. Also bevor ich irgendwie Leonhard Korn gemacht habe, ging es immer nur um Dienstleistungen. Ob wir Papier bunt gedruckt haben, ob ich Salesforce verkauft habe, ob ich bei der Mediacom in der Werbeagentur gearbeitet habe. Das war, und danach Fotos und Videos als Freelancer quasi angeboten habe. Es war immer nur Dienstleistung. Und in dem Moment, wo ich das erste Mal dann mit Chrissy ein Produkt fertig gemacht habe, was so ganz real und fertig in der Hand war und du die Möglichkeit hattest, von A bis Z alles zu bestimmen, das war der Moment, wo ich dachte, irgendwie, das ist mega cool. Das würde ich gerne machen. Und da ja die erste Auflage auch so erfolgreich war und das Feedback so krass, habe ich dann gedacht, okay, wir haben hier irgendwie, wie nennt man das, den Zahn der Zeit getroffen, keine Ahnung, das wird jetzt richtig gut ankommen. Haben natürlich auch nachwirkend da noch nicht verstanden gehabt, dass es auf der Flasche stand halt Kornweg Wulfsen und dass jeder, der in Wulfsen lebt, einfach so eine Flasche haben wollte, weil das hinten auf dem Etikett drauf stand. Wir dachten, es ist halt wirklich reales Feedback. So, aber nein, also ich habe wirklich dann gesagt, so, das macht mir so viel mehr Spaß, als für andere Leute etwas umzusetzen. Weil das, was ich in der Dienstleistung gelernt habe, ist, dass das Schlimmste, was es gibt, die sogenannte Korrekturschleife. Egal, was du abgibst, egal, was du machst, es wird immer noch mal, ja, können Sie noch mal, kann man da noch mal, schneidest ein fertiges Video und dann sagt der Kunde am Ende, nach einem 3-Minuten-Video, da können wir die Musik wechseln, wobei das im Videoschnitt halt nicht so funktioniert. Du schneidest ja auf die Beats und auf die Vibes des Liedes und dann sagt er am Ende, ja, nee, wir brauchen ein anderes Lied, aber wir müssen es halt auch morgen abgeben. Und dass man so fremdgesteuert war. Und das, glaube ich, ist auch so ein Ding, was mich persönlich auch ausmacht, ist, dass ich ja ganz schlecht für andere Leute arbeiten kann, so im klassischen 9-to-5 Gedanken, irgendwo einen Job zu machen oder so, weil ich halt einfach genau das, diese Freiheit brauche. Und diese Freiheit, dachte ich, gibt mir jetzt diese Flasche. Die gibt mir jetzt alle Freiheit, die ich brauche. Ich kann meine Zeit frei einteilen, ich kann machen, was ich will. Und wenn ich heute entscheide, ich gehe jetzt in den Weg und oder ich setze jetzt das um, dann habe ich es auch einfach gemacht und dann das Ergebnis war 5 Minuten später fertig, keine Korrekturschleifen, kein gar nichts. Und das war das, was ich super geil fand. Retroperspektiv?
Das war jetzt meine Frage. Ja. Die wäre jetzt gekommen. Fühlst du das immer noch? Hast du Freiheit bekommen?
Retroperspektiv hätte ich mich tatsächlich wahrscheinlich lieber für eine andere Produktgattung entscheiden sollen. Aus mehreren Gründen. Ich will das auch gar nicht in dieser Folge so detailliert machen, aber anreißen kann man es ja. Ich habe komplett außen vor gelassen, wie teuer das wird. Das ist das eine. Wie teuer nicht nur in dem Produkt selber, sondern auch, was du für eine Fläche brauchst, um lieferfähig zu bleiben, kontinuierlich. Das wäre mit vielleicht T-Shirts oder digitalen Produkten oder sonst irgendwas deutlich einfacher gewesen und nicht so teuer. Ich habe den Alkoholmarkt gar nicht gekannt, nur als Konsument. Ich meine, das ist schon richtig blind. Also wenn du da so in so einen Markt reinläufst und sagst, ja okay, das Produkt schmeckt gut, funktioniert vielleicht und so, aber ich hatte gar keinen Plan, wie Schnaps funktioniert. Gar nicht. Also 0,0 Idee gehabt, was man ja auch daran sieht, dass wir zum Edeka gegangen sind zum ersten oder eingeladen wurden und wir dachten, ja, das ist schon Ritterschlag. Der Edeka möchte jetzt Korn haben und dann fragt er uns ja, was kostet mich der Korn? Und wir sagen, ja, 24,90. Ja, nee, das weiß ich, das ist der Preis im Internet, aber was kostet er mich? Und plötzlich gab's Handelsmargen und die haben wir nie einkalkuliert und plötzlich waren wir vollkommen am Eimer, weil wir eigentlich mit einem milden Clan noch nie Geld verdient haben, weil der so teuer ist in der Produktion, dass du gar keine Marge übrig hast für irgendwelche Händler, die damit Geld verdienen wollen. Ja, und das dann im Prinzip auch Schnaps im Allgemeinen eine riesige Restriktion hat in jeglicher Form von Werbung. Also das ist das eine. Das heißt, du kannst auf Facebook, Instagram und sonst was, du kannst nicht einfach Werbung machen damit. Du musst da irgendwelche Umwege einplanen, dann wird dein Account gesperrt und keine Ahnung was. So, das war ein bisschen schwierig. Und auch Alkohol per se in der Masse merkt man ja auch bei jeder aktuellen Meldung von Brauereien und so. Es geht überall runter. Die Leute trinken deutlich weniger. Jetzt würde man sagen, nice. Das heißt, die trinken mit mehr Genuss und Bewusstsein. Das heißt eigentlich ein Top-Markt für Leonhard Korn. Würde ich auch so sehen, aber der Markt wird immer kleiner und es sind immer noch die gleichen Player da und alle versuchen sich jetzt in irgendeiner Form da zu positionieren und ich hätte auch mir vielleicht, wenn man sich neu selbstständig macht, mehr Gedanken, mehr Marktanalyse betreiben sollen, dass je weniger los ist auf dem Markt, also je weniger Konkurrenz du hast, desto deutlich mehr Chancen hast du und das war da nicht der Fall. Also ich meine, wir sind in einen Markt reingegangen, der irgendwie gefühlt 70.000 Unternehmen in irgendeiner Form mit irgendwelchen Flaschen irgendwo rumstehen und versuchen den Leuten Alkohol zu verkaufen in irgendeiner Form. Und nur die, die richtig viel Geld ausgegeben haben, damit du sie an jedem möglichen Touchpoint, wo Alkohol eine Rolle spielt, siehst, bemerkst, sind die, die wirklich davon profitieren. So, ne, Bacardis und auch in der im Kornsegment. Ich meine, Strohmann, Oldesloe, da kommst du ja gar nicht dran vorbei. Ich habe halt Retroperspektiv, ne? Hätte man das anders machen sollen, aber ich habe eigentlich immer nur die Chance gesehen. Ich habe immer nur gesagt, das sage ich auch bei jedem Tasting und überall, wo wir stehen, beim Wodka, der ja dem Korn sehr, sehr ähnlich ist, haben die Leute das total verstanden. Die gehen hin und sagen, unten stehen Jelzin, Gorbatschow, solche Kollegen, kauft man nicht. In der Mitte hast du anscheinend ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis oder so, das ist absolut Smirnoff, Moskowskaja, 15 Euro die Flasche, das geht noch und so. Und oben hast du Grey Goose und Belvedere. Das heißt, eine ganz klare Abtrennung von Qualitäten anscheinend. Und jeder hat da seine Zielgruppe. Das heißt, wenn du was Besonderes als Geschenk mitnehmen möchtest oder gehst in den Club feiern oder sowas, da wirst du ja keinen Gorbatschow, also es gibt Clubs, aber da kriegst du ja keinen Gorbatschow in einer 3-Liter-Flasche am Tisch serviert oder so.
Das Ding,
genau, in Köln. Aber beim Korn gab's das nicht. Und ich dachte, das ist die Riesenchance. Wir machen einfach ein Belvedere zum absolut Grey Goose Preis, zum absolut Moskowskaja Preis runtergerechnet und haben damit eigentlich gewonnen. Dass das aber so nicht funktioniert, das war mir auch nicht bewusst. Und das aller Retroperspektiv, das Schlimmste ist ein Produkt, was du eigentlich probieren musst, um es zu verstehen, im Handel zu verkaufen oder auch online zu verkaufen, ist absolute absoluter Pain. Weil du hast nie die Möglichkeit, dass du hast nur Mund zu Mund. Also du hast ja, Paul.
Oh, wir spielen.
Ja. Du hast ja nur Mund-zu-Mund-Marketing. Die Empfehlungen. Oder Vertrauen in die Brand, aber sonst
und
nichts.
Und das ist etwas, das habe ich mich auch gefragt. Ist vielleicht auch dieses überschwängliche positive Feedback, was du damals aus der Region bekommen hast, ja, also auch jetzt wirklich Paul springt mich an, was du in Wulfsen bekommen hast, so direkt von den Menschen, auch so diese, ich sag mal, das war ja auch so richtig persönliche Zuneigung, die man auch erfahren hat, weil man irgendwie die Leute, ich hatte das Gefühl, viele Wulfsen haben sich sehr damit identifiziert, dass einfach auch wieder etwas kommt aus der Region, wo jemand sich was traut.
Und, die sind übrigens alle weg.
Und so ihr das Herz hinten drauf auf der Flasche, ne, das ist ja nicht irgendwo, sondern das ist genau dort, wo mein kleines Dorf liegt. So, ne? Und ich hatte das Gefühl, so das hat dich irgendwie oder euch beide auch dann in so eine Bubble gezogen, die euch zu verstehen gegeben hat, ey, das funktioniert überall so einfach. Und die Leute nehmen es sofort an. Und was du sagst mit dem mit der Mundpropaganda, hat ja in dieser Anfangsphase von außen betrachtet ja auch mega funktioniert.
Super gut.
Die Leute haben ja miteinander gesprochen. Auf einmal, ich erinnere das, auf jedem Geburtstag standen auf einmal diese Flaschen da überall. Und die Leute haben es irgendwie gefeiert. Aber irgendwann kippte das dann auch. So, der Hype war weg. Die Identifikation war immer noch irgendwie ein bisschen da. Und
Wir sind halt aus Wulfsen weg.
Genau, ihr seid aus Wulfsen weg und du hast dich ja dann auch, oder Chrissy und du, ihr habt euch dann ja auch getrennt so und Chrissy ist ja der Wulfsener, so, ich sage ja immer, das ist so der Hobbybürgermeister. Der gab, glaube ich, bis auf den Bürgermeister tatsächlich keinen Amt, was Chrissy nicht schon hatte.
Es gibt keinen Menschen, der in Wulfsen ein Ferienhaus hat. Außer Chrissy.
Korrekt. aber über diese Fuckers wollen wir heute nicht reden. Das ist jetzt gemein. Aber also das war auch so der Moment, wo ich dachte, hey, da kannst du was Cooles draus machen. Also selbst ich als Außenstehender kann mich ja nicht freimachen von so einem Vibe, der dann da entsteht und der dann auch so ein bisschen mitreißend ist. Und also ich habe es auf jeden Fall da auch in dieser Anfangsphase total richtig gefunden, das einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wie weit es geht. Und ich fand auch das ist mir wichtig, ich kenne dich ja sehr gut und ich kenne Chrissy auch sehr gut und ich weiß, dass ihr beide eigentlich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch seid. Chrissy ist kein Wassermann. Ich glaube, der ist Löwe.
Oha.
Glaube ich. Vielleicht schlägt er mich jetzt auch, aber ich glaube ja. Er ist ein sehr besonderer Typ. So, er denkt auch sehr lange über Dinge nach, bevor er sich entscheidet. Und manchmal auch zu lange. Und du bist genau das Gegenteil. Du bist häufig auch impulsiv, so als Typ. Und entscheidest dich manchmal zu schnell, um sich dann nochmal neu zu entscheiden. Und da habe ich so von außen gedacht, hey, das ist eigentlich eine total coole Symbiose. Die beiden, die könnten sich super ergänzen. Auch so von dem beruflichen Background. Also nicht nur von der Persönlichkeitsstruktur, sondern du bist derjenige, der Marke und Kommunikation und so. Da bist du richtig gut drin. Und das ist, glaube ich, nicht so Chrissys Stärke. Auch wenn es gemein ist, ja, Paul, schon wieder hier. Auch wenn es gemein ist, oder ich darf es beurteilen, ich bin so lange Freund von ihm, ich traue mich das jetzt einfach mal. Er ist eher analytischer unterwegs, hat da seine Stärke, ist aber auch so nicht ganz so entscheidungsfreudig. Und da habe ich gedacht, das könnte sich total toll ergänzen. Und Pasi ist das Gegenteil. Und Chrissy ist dann auch noch Verfahrenstechniker, hat diesen Chemie-Background und weiß irgendwie, wie ich so eine Flüssigkeit in die Flasche bekomme und das funktioniert. Und habe auch irgendwie eine coole Idee, wie ich Geschmäcker vielleicht herstelle oder so. Und da habe ich gedacht, ey, das ist eigentlich so eine Hochzeit im Himmel. Ja, das ist ein Wort von wie hieß der, Jürgen Schrempf oder was? Daimler und Chrysler hat auch nicht gehalten. Da würde mich auch interessieren, wie ihr da, wie du das empfunden hast zu der Zeit. Hast du das überhaupt so gesehen oder war das auch ein Grund, warum du dich dazu entschlossen hast, es zu machen? Oder wie hast du es damals gesehen und wie hast du da heute drauf? So.
Naja, also wir hatten halt eine ganz klare Aufgabenteilung. Ich kümmere mich um alles, was nach vorne geht und er räumt hinten auf. Und
wie dankbar.
Ja, gut, aber positiv, ne?
Aber also, ich weiß, wie das
kümmert sich um die Produktion, um den Einkauf und so weiter und so fort. Aber deswegen hat das ja auch erstmal nur und ausschließlich deswegen funktioniert, weil ich ja jetzt weiß, wie das ist, wenn man alles macht, wie sehr einen das in jeglicher Richtung bremst Und deswegen hatte ich da die Freiheiten, das nach vorne zu bringen und habe mich um Vertrieb und Marketing und Design und sowas gekümmert und Chrissy um die Produkte. Ne? Also Chrissy hat die drei erfolgreichsten Leonhard-Korn-Produkte gebaut. Also Apfelkorn, braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken drüber machen, wie cool der ist. Haselnuss und Eierlikör plus natürlich den Standardkorn. So. Ich meine, das war perfekt so. Das hat gut funktioniert. Das Problem ist nur, ich habe mich ja dann irgendwann entschieden, das Fulltime zu machen. Und wenn du es nicht mehr nebenberuflich machst, sondern davon leben möchtest, was in den ersten 2, 3 Jahren ja gar nicht ging, aber das war das große Ziel, da wollte ich keinen Gesellschafter haben, der im Trockenen sitzt und deswegen analytische Handbremsen zieht und sagt, ich mache das, machen wir nicht. Kann er ja, wenn man 50-50 beteiligt ist oder sowas, dann kann man ja jederzeit sagen, sein Veto einlegen. Und da habe ich ihm damals nur gesagt, entweder du steigst jetzt komplett ein und wir machen Vollgas oder du musst mir das überlassen, weil ich habe keine andere Einkunftsmöglichkeit als Leonhard Korn. Und deswegen muss ich andere Entscheidungen treffen, vielleicht auch schnellere, vielleicht auch nicht die besten oder so. Aber ich muss ja irgendwie vorankommen. Ich muss ja Geld verdienen in irgendeiner Form damit. Nachdem der Hype so ein bisschen nachließ und das sich nicht von alleine verkaufte, hat man ja auch gemerkt, dass man da richtig, richtig Gas geben muss und viel Zeit investiert. Oder wir hätten es komplett sein lassen. Das war ja auch noch eine Option. Da war ich aber zu stolz für, weil ich es halt einfach cool fand und auch wir so gutes Feedback bekommen haben immer auf alles, was wir getan haben. Und dann haben wir uns freundschaftlich da einfach, du hast ja gesagt, Chrissy, braucht ein bisschen länger, um nachzudenken. Also es hat, glaube ich, oder denkt alles sehr, 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 sehr doll nach. Und das hat 6 Monate gedauert. Und dann hat er mir irgendwann mitgeteilt, so, er wäre jetzt raus. Ich kann es jetzt alleine weitermachen. So. Das war erst ein Befreiungsschlag, weil ich halt jetzt einfach machen konnte, ohne mit jemandem zu reden. Ich meine, das ist die Champions League der Freiheit. Aber es fehlte auch einiges wieder. Ne? Also man konnte auch nichts besprechen. Mit wem denn? Im Spiegel oder so? Das heißt, du hast es immer nur in Gedanken durchgetaktet und hast dann quasi wieder eine Entscheidung getroffen und die waren ja nicht immer die besten.
Ja, ich wollte gerade sagen, als du aufgesprungen bist, dass ich das total nachvollziehen kann. Ich habe ja auch einen Partner, mit dem ich das zusammen mache, Elias, auch ein alter Schulfreund, den ich genauso lange kenne wie dich. Und also ich finde gerade das Abwägen von Entscheidungen und die Rücksprache darüber mit jemandem, der genauso wie du im Feuer steht für die Sache, das ist manchmal super anstrengend und auch manchmal nervt es einen, weil man auch häufig wieder an den gleichen Punkten steht, über die man irgendwie gemeinsam nicht drüber wegkommt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es einen einfach besser macht. Und Elias ist auch an manchen Stellen ein bisschen analytischer als ich. Wobei wir wechseln eigentlich immer unsere Rollen. Also mal ist er irgendwie impulsiv und dann mache ich einen auf analytisch und eben andersrum. Und also ich würde auf gar keinen Fall das alleine machen wollen, weil ich glaube, klar, du gewinnst noch mehr Freiheit. Und manchmal denkst du natürlich auch, jetzt muss ich das ja jetzt absprechen. Warum können wir es nicht einfach so machen, wie ich das jetzt für richtig erachte? Aber im nächsten Moment verlierst du auch ganz viel Freiheit, weil du dich auf einmal ja auch mit Dingen beschäftigst, die dir vielleicht gar nicht so liegen. Oder du einfach schlechtere Entscheidungen triffst, die dir später irgendwie auf die Füße fallen, die vielleicht gemeinsam so nicht gefällt worden wären. Und ich habe das, wie gesagt, auch von außen ja betrachtet und dachte so, boah, ich verstehe das. Also insbesondere unter dem Aspekt, ich will's als Unternehmer jetzt mit 100% machen und mein Partner ist dazu noch nicht in der Lage, ist noch nicht an dem Punkt innerlich, aber ich will es jetzt unbedingt, weil irgendwie jetzt ist auch die Welle da und ich will sie reiten, so. Aber von außen betrachtet dann eben auch die Frage, fährt man nicht alleine dann eben auch nur mit 2 Augen und mit einem Gehirn und so, es ist eben, weißt du, Rallye-Fahrer, die fahren auch zu zweit.
Mhm.
Und die sind nur so schnell auf der Strecke und so präzise, weil sie zu zweit sind.
Also
alleine sind die im Baum in der Kurve.
Ganz klassisch. Ich meine, bei der Höhle der Löwen zum Beispiel, ist einfach nur, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil das viele Leute kennen, die keine Unternehmer sind, die sowas aber gucken und bemerken. Diese Leute investieren nie in das Produkt. Die investieren immer in das Team.
People, ja.
Und wenn du da alleine rumstehst, dann wissen sie auch, dass das Risiko total groß ist, wenn der ausfällt zum Beispiel, ist das eine. Das andere ist einfach, Menschen, das unterscheidet uns hoffentlich noch von KI. Wir sind ja soziale Wesen. Jetzt bin ich nicht so das Sozialste vielleicht von allen. Also ich habe das auch meiner Frau, versuche ich das immer wieder zu erklären. Sie hat es auch verstanden mittlerweile, dass meine Akkus entladen sich, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Meine Akkus laden sich auf, wenn ich alleine bin. So, das ist aber trotzdem total hinderlich, wenn du eigentlich ein Geschäft nach vorne bringen möchtest. Denn wenn du alles alleine machen musst, von der Buchhaltung über den Einkauf bis zum Marketing, Vertrieb, das ist, der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche hat nur 7 Tage und das schaffst du nicht. Das geht nicht. Also das kannst du nicht machen, zumindest nicht, wenn es sich auch noch zusätzlich um ein produzierendes Gewerbe handelt, wo du wirklich alles machen musst, von A bis Z. Und dass du da nicht einfach abgeben kannst und verschiedene Schultern für Aufgaben hast. Und ich bin ja auch immer ein Fan davon zu sagen, es geht in der, deswegen mag ich auch Schule nicht so gerne, mochte ich auch nicht so gerne, weil es nicht darum geht, eigentlich bei Menschen aus Schwächen Stärken zu machen, sondern eigentlich Stärken auszubilden. Also warum sollst du jetzt, wenn du irgendwas nicht kannst, darin gut werden? Warum kannst du nicht einfach das weitermachen, was du gut kannst und darin Experte werden?
Ja, auf so ein Mindestlevel heben, okay, ne?
Ja, ja.
Aber ich weiß genau, was du meinst. So die Exzellenz ausbilden
genau.
Bei den Leuten, ne?
Genau.
Und wenn dass du einfach die Talente erkennst und die dann auch förderst. So.
Genau. Ja. Und wenn du dich aber dann am Ende des Tages tatsächlich, so war es ja jetzt auch Ende letzten Jahres, dich 80% deines Tages mit dem beschäftigst, was du nicht magst, was dich nicht antreibt, was du nicht gut kannst, was alles so Muss-Aufgaben sind und du nicht mehr zur Arbeit gehst, weil du Bock hast auf die Arbeit, sondern weil du dann anfängst, wie so ein ganz klassischer Angestellter, das so in dein Wortschatz sich einfindet, dass du sagst, ich muss zur Arbeit. Nicht, ich gehe, ich will,
möchte, ja, ja,
sondern ich muss zur Arbeit und ich muss da jetzt Sachen machen. Und finanziell ist es ja auch so bei Leonhard Korn, weil man kann immer sagen so, okay, du musst jetzt mega viel arbeiten und du hast super viel Einsatz, aber auf der anderen Seite verdienst du ja auch Massen an Kohle. Ist doch toll. Das würde das ja vielleicht ausgleichen für den einen oder anderen. Ich finde, Geld ist so nie mein Motivator, aber es ist ja auch bei Leonhard Korn nie so gewesen. Also wir haben ja, das ist ja immer so der Trugschluss, dass die Leute denken, dass wir hier wie Dagobert jeden Morgen irgendwie in die Kohle springen, nur weil unsere Flasche 25 Euro kostet. Das ist halt nicht der Fall. Ganz, ganz, ganz doll im Gegenteil.
Wo ist denn dein Speicher?
Ja, ich hätte gerne einen, aber nee, ist nicht. Ne? Und das, also deswegen bin ich nachträglich auch davon überzeugt, wenn du ein so großes Geschäft, also Leonhard Korn war zwar eine kleine Firma, aber ein großes Business mit 4 verschiedenen Einkunftskanälen, Silos, wie man das so schön nennt, mit dem ganzen Management dahinter, mit
viele Menschen,
von 50 Leuten, was du teilweise managst und so. Das ist too much für eine Person. Das ist zu viel. Das geht nicht lange gut.
Ja.
Und
du hast ja dann ja auch später noch wieder Leute dazugeholt,
die
in so eine Rolle reinwachsen wollten oder konnten.
Genau, Max und Linus und so.
Ja, genau.
Aber da kommt eine Schwäche von mir zutage, die ich noch nicht gut umgebaut habe. Und das werden die beiden, auch wenn sie es hören sollten, definitiv bestätigen. Ich bin halt ich würde schon sagen, ich bin ein ganz guter Unternehmer, weil ich Sachen mache. Aber ich bin kein guter Manager. Ich bin nicht gut da drin, Leuten Stundenpläne zu schreiben und zu sagen, hallo, es ist 9 Uhr morgens, kannst du dich mal bitte mit der Zeiterfassung irgendwo eintragen? Kannst du bitte jetzt in den nächsten Tagen das und das und das und das? Das ist nicht mein Stil. Ich habe keinen Bock, Leute...
Nicht hinterherrennen.
Genau, ich habe keinen Bock, Leute so inhaltlich zu führen, was so deren Tagesablauf angeht, sondern ich bin ja auch privat so ein Timeboxer. Ich mache mir den Kalender einen Slot und dann muss in diesem Slot das und das passieren, aber nicht so 9.15 Uhr hast du jetzt das und so weiter und so fort. Und ich finde halt auch Meetings und Besprechungen kosten nur Zeit und bringen überhaupt keinen Benefit. So, das ist für mich so der Inbegriff von Bullshit, ist Meetings. Also das ist für mich das Allerschlimmste.
Ja, aber es kommt auch ein bisschen auf die Größe und Struktur so einer Firma an,
ja, ja,
sagen. Ne? Aber jetzt so für Leonhard, klar, das ist ein Killer. Wenn du jetzt hier anfangen würdest, irgendwelche Meetings.
So fixe und keine Ahnung, was merkst du selber?
Nee, funktioniert nicht. Aber sobald du irgendwie ein Team hast, was größer wird, brauchst du das, um dich einfach koordinieren zu können miteinander.
Ne? Ja, ja, ja.
Und du hast es eben gesagt mit dem Manager. Es ist ja eh so, ein Unternehmer ist kein Manager. Das wird ja gerne auch immer so miteinander vermischt. Aber das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Ja.
So, du stehst für dein Produkt und deine Firma und das, was du tust als Unternehmer, voll ein.
Ja.
Ein Manager eben nicht.
Ja, und deswegen motiviert mich das, was jetzt passiert ist mit dieser neuen Aufteilung, weil ich kann geile Sachen ranholen und muss sie dann einfach nur jemandem auf den Schreibtisch legen und dann wird das umgesetzt. Ich bin nicht derjenige, ich habe teilweise, musst du dir mal vorstellen, kann man hier wahrscheinlich auch sagen, wir haben einen Kunden, der heißt Kaufland, bei Leonhard Korn, ne, Kaufland, die Filialen, die bestellen alle 10 Tage. Und ich lösche die Bestellung. Weißt du, warum? Es ist das Anstrengendste der Welt, deren Bestellungen in eine Rechnung umzubauen. Dann wartest du 60 Tage auf das Geld. In der Zwischenzeit musst du noch alle Flaschen mit einem Sicherheitsetikett zusätzlich versiegeln. Alle Kartons auf, alle Flaschen raus, alle Flaschen bekleben, alle Flaschen rein. Dann ausliefern, dann auf die Kohle warten und dann nach 60 Tagen schicken sie dir die Rechnung zurück, sagen, da fehlt aber leider, bei der GLN hast du einen Zahlendreher. Nochmal 60 Tage. Das heißt, der Kunde, der braucht die Ware die ganze Zeit, die rufen auch an und sagen so, ey, ich habe hier vor 10 Tagen bestellt und so, und dann sage ich jedem einzelnen Magen, ich liefere euch aber nicht mehr. Ja, aber wir brauchen das ja, die Endkunden wollen das gerne haben. Und dann sage ich, also wenn ihr als Konzern, wenn euer Partner wiederum auch ein Konzern ist, der in der Buchhaltung oder sonst wo 47 Leute sitzen hat, der diesen Scheiß abarbeiten kann, dann kann ich das verstehen.
Ja, das ist halt die Bürokratie dieser Systeme.
Aber das ist ein Riesenproblem, dass du eigentlich denkst, ey, ich muss eigentlich ja nur Handelshof, Metro, weiß ich nicht, was da noch so gibt, Karstadt, keine Ahnung, große Ketten ranholen, die meinen Kram verkaufen, dann bin ich im Umsatzhimmel. Aber was das kostet, das abzuliefern, was die brauchen, weil sie ja von der Bürokratie, das denken sie sich ja nicht selber aus, aber von mir aus irgendwelche Transparenzgesetze oder sowas, Lieferketten-Transparenzgesetz und so, gibt es zwar nicht, ist nicht umgesetzt worden, ist bei denen aber vor 3 Jahren irgendwann mal reingeflogen, deswegen haben sie es umgesetzt, weil sie einfach
Das Projekt ist durch und jetzt ist es da und man dreht es nicht zurück.
Ja, und dann drücken die das dann runter und sagen, wo kommt der Weizen her, wo kommt das Korn her, wo ist der Bauer, dies, das, jenes. Und damit beschäftige ich mich nicht. Das heißt, ich nehme diese Chancen dann auch einfach nicht wahr, weil unternehmerisch dumm vielleicht.
Nee, aber du wägst ab, das ist ja eigentlich gerade Unternehmertum.
Ja, aber
eine Chance, also ich sag jetzt mal, Chancen und Risiken abzuwägen ist ja eigentlich das, was du immer tun
musst. Ja, aber.
Und dann sagst du einfach für dich, hey, ich hätte diesen Umsatz super gerne, aber ich überfordere mich. Und die ganze Organisation damit, ich kann es nicht leisten, auch wenn ich es wollte.
Ja.
Und das ist vielleicht auch etwas, jetzt bringe ich den Übergang, du merkst das, ich grätsch so ein bisschen rein. Ich bin ja dein Host hier. Nee. Und deswegen, du hast gesagt, ja, so, du hast dich dann auch alleine manchmal gefühlt mit den vielen Aufgaben. Und ich weiß, als Chrissy noch da war, gab es mal ein Treffen von uns dreien, da wollte ich unbedingt einmal draufkommen.
Bei Delta Fleisch.
Also gut gegessen haben wir.
Du hast auch bezahlt.
So. Idiot. Ich Idiot. Ich habe bezahlt und ja, ist vielleicht ein guter Übergang. Vielleicht habe ich auch zweimal bezahlt oder du, man weiß es nicht. Ihr habt mich nämlich damals gefragt, ob wir uns mal unterhalten wollten, weil ich nah dran war und ich bringe nochmal wieder ein bisschen anderes Profil rein als das, was du und Chrissy habt. Ich habe ja eher so ein, ich sage jetzt mal, Finance- und Banking-Hintergrund so ein bisschen mir angeeignet. Und
was Chrissy und ich beides nicht können? Deswegen nochmal, ne?
Ja, und du hast noch immer gedacht, da ist einer, der nimmt uns dann die Buchhaltung ab oder so. Das war, glaube ich, auch so deine Hoffnung. Und dann haben wir so ein Möchtegern-Steuerberater, der das auch noch macht. Und ja, und da hatte ich die Möglichkeit oder wir haben uns darüber ausgetauscht, ob ich mit einsteige bei euch. Und das war so ein Moment, wo ihr auch getragen wart, so aus meiner Sicht, ne? Das ist die einzige, die ich hier habe. Von diesem Hype, so, das geht irgendwie gut los und es funktioniert und so, und aber wir merken, wir haben da irgendwie eine Lücke und die könnten wir füllen und John ist ein Unternehmertyp, der hilft uns vielleicht auch weiter, so. Und dann kamen wir da zusammen und da prallten dann irgendwie so die Preisvorstellungen auch so aufeinander, so nach dem Motto, wir haben doch schon ganz viel geleistet und da ist doch schon ganz viel. Und da kommt
wir kamen im Höhle der Löwen-Pitch.
Ja, genau. Ja.
Idee 100 Mal wert, ja. 100x.
Und wer war ich? War der Maschmeyer. Oder
ja.
Wer war ich? genau, das war dann Multiple mal 100.
Ja, ja,
und ich saß da und dachte, ja nee, ich bringe jetzt Stammkapital mit und wenn wir in der Firma noch Geld brauchen, dann zahlt halt jeder Quotal zu dem, was er reingebracht hat, auch irgendwie die Finanzierung mit.
Mhm.
So. Und wenn das einer nicht mehr kann, dann muss man sich eben drüber unterhalten, wie man es dann irgendwie macht.
Mhm.
Und bei euch kam wahrscheinlich an, ey, John sagt, unsere Firma ist nichts wert. Und
hast du auch so gesagt, und das ist ja auch nachträglich betrachtet, war das ja auch so. Es ist ja immer noch nicht viel wert. Wenn man diese Bewertungsmethoden nimmt, die
üblich,
die üblichen sind,
ja,
ne?
Ja.
Aber wir waren halt da ganz fest von überzeugt, dass wir hier in ein Wespennest gestochen haben und dass wir jetzt ganz, ganz schnell wachsen müssen, damit wir eine Chance haben, das überall zu etablieren. Dafür fehlt uns die Kohle, weil wir das ja Bootstrap wollten und so. Wir haben ja hätten wir uns anders finanzieren müssen, kreativ finanzieren müssen. All das waren ja auch Sachen, wo wir gesagt haben, da könntest du uns ja auch bei helfen, weil du mehr Plan davon hast. Leonhard Korn ist in den letzten 2 Jahren mit Dispo gelaufen. Also ich meine, das ist das Dümmste, was du Banking, Finance technisch machen kannst.
Ja.
Es ist aber so, dass das waren halt nicht unsere Fähigkeiten. Und da saßen wir bei Deltafleisch und haben wir dir den Businessplan vorgelegt, den wir gemacht haben. Und dann hast du gesagt, ja klar, ich kann hier für 25.000 einsteigen. Würde ich auch geil. Firma ist geil. Lass uns das machen. Aber Stammkapital. Also eure Firma ist nichts wert. Und da haben wir uns so gebackpfeift gefühlt, weil wir dachten, nein, wir sind schon ein Jahr vor dir jetzt. Wir haben die ganze Vorarbeit geleistet. Kannst du nicht machen, kannst du nicht bringen. Kannst du jetzt nicht irgendwie für Centbeträge dich da einkaufen. Aber am Ende des Tages wäre das vielleicht auch eine gute Option gewesen, um einfach diesen ganzen Finanzierungsapparat auf andere Beine zu stellen und nicht so, wie wir es gemacht haben. Weil wir sind, das kann man vielleicht mal kurz erwähnen, wenn du Alkohol machst, dann hast du das Thema Branntweinsteuer.
Ja, immer Vorleistung, ne?
Du gehst wenn du ein kleines Unternehmen bist, zahlst du alles vor Kasse. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt random, eine Palette Ware kostet 15.000 Euro zum Beispiel, dann ist davon aber 38% Branntweinsteuer. Und wir haben es nicht hinbekommen, weil wir die Zeit dafür auch nicht hatten, ein eigenes Steuerlager zu integrieren, sodass man wenigstens die Branntweinsteuer erst dann bezahlt, wenn die Flasche das Haus verlässt. Bedeutet wiederum, du bist ja rollierend unterwegs. Du verkaufst ja nicht eine Palette ab und bestellst dann eine neue, sondern du bestellst die neue, wenn die erste zur Hälfte leer ist. Das heißt, du hast dein ganzes Kapital, alles, was du besitzt, steckt im Lager. Richtig scheiße ist das, weil du kein Cent hast, um dich zu entwickeln,
mhm,
um nach vorne zu gehen. Irgendwie mal, wir haben ja noch nie Werbung gemacht, weil wir kein Geld dafür hatten. Wir hatten schon Geld dafür, aber wir hatten nicht das Geld dafür zu testen, welche Werbung funktioniert. Und wenn du bei Facebook, Meta oder sonst wo Werbung machst und damit anfängst, dann wirfst du meistens erstmal 10.000 einfach rein, um zu gucken, wer ist eigentlich deine Zielgruppe.
Das ist natürlich immer die Herausforderung, wenn du ein neues Business anfängst. Ne? Eins ist immer knapp, Kohle so, und für Werbung ist dann immer nichts übrig, weil alles andere einen irgendwie auffrisst. Das ist irgendwie das normale Schicksal des Unternehmers. Das ist scheiße. Und man fragt sich auch, wieso kommt der Staat denn jetzt schon? Ja, ich habe doch noch gar kein Geld verdient und jetzt will er hier schon überall zupacken.
Der Staat, den lassen wir heute mal raus.
Bitte. Ja, auf jeden Fall lassen wir das raus. Aber wir Unternehmer kennen das Gefühl ja. So, ne? Wir haben irgendwie all unser Geld da reingesteckt und ich muss jetzt schon Dinge bezahlen, obwohl die noch gar keinen Wert entwickelt haben. So, und das nervt einen auch und das zerrt auch an einem. Aber worauf ich hinaus wollte, war eben diese Situation, ihr sitzt da zusammen, ihr denkt, ihr habt schon richtig was gerissen. Und ich muss es auch sagen, ich finde auch, dass ihr zu dem Zeitpunkt schon ganz viel geleistet hattet. Und das war auch, also ich wollte nicht respektlos euch gegenüber sein oder so. Ne?
War es aber ganz doll.
Aber ja, tut mir im Nachhinein auch richtig leid. Wirklich, bitte leid. Weil, ich hatte Respekt davor, vor dem, was ihr da gemacht habt. Aber ich wusste auch, wenn ich mich da jetzt einkaufe, dann wollt ihr ja auch nicht nur Geld. Es war ja nicht so, dass ich als Bewertung reinkomme und sage so, hier gibt es irgendwie eine Bewertung und die haben jetzt schon einen Markenwert von 100.000 Euro oder was entwickelt oder 200.000 und nun kauft man sich davon was ab, sondern der Deal war ja eigentlich, ich krieg was ab und dafür soll ich arbeiten. Ich sollte ja Dinge tun.
Mhm.
Deswegen habe ich immer gesagt, okay, so viel ist es dann doch nicht wert, als dass ich jetzt meine Arbeitskraft hier umsonst zur Verfügung stelle und dafür noch ganz viel Geld bezahle.
Ja, weil du hattest in dem Gespräch auch gesagt, ich werde niemals ein Paket packen und ich werde auch keine Flaschen rumfahren und so weiter und so fort. Und ich dachte so, hey, Team, jeder macht das mal. Das ist doch normal. Startup.
Also ich habe ja auch eine Lernkurve. Vielleicht würde ich es in Zukunft etwas anders formulieren. Natürlich ist es Startup, natürlich ist es Team, aber es ist, finde ich, auch immer wichtig, von vornherein abzustecken, was man machen will und was nicht, was einem wichtig ist. Mhm. Damit die anderen auch merken, hey, wenn ich jetzt diesen Weg gehe und ich bringe mich ein an dieser Stelle, auch beim Packen von Paketen, dass die anderen einfach wissen, hey, das macht er jetzt fürs Team.
Mhm. Absolut.
Na? Und das hat für ihn einen anderen Wert vielleicht als für jemand anderes. Mhm. Und so wie du sagst, ey, meine größte Teamleistung ist es, Buchhaltung zu machen. Ja, wo ich sage, ja, das mache ich halt mal eben schnell. So, das ist halt für jeden irgendwie anders auch zu bewerten. Und ja, ich habe dann im Nachhinein, das sind deine Fuck-Ups, aber ich habe dann im Nachhinein natürlich auch mal gedacht, hättest du es machen sollen oder nicht? Und als du dann mit Chrissy auseinandergegangen bist, das kam ja dann etwas später, habe ich dann für mich gedacht, nee, es ist gut, weil wir wollen ja auch Freunde bleiben. Mhm. Und
Chrissy und ich sind noch Freunde.
Ja, das wollte ich jetzt auch nicht in Frage stellen, aber eine Gefahr ist immer da, so dass man sich bei sowas überwirft.
Absolut.
Und
wir sind uns aber auch sehr ähnlich in vielen Bestandteilen und deswegen
vielleicht gefährlicher.
Kann es auch explodieren,
ja.
Ne?
Ja, genau. Und deswegen, ich bin jetzt so im Nachhinein fein damit, dass das damals dann so gelaufen ist, dass wir nicht zueinander gefunden haben. Ich glaube aber, dass egal jetzt, unabhängig von meiner Person, dass das für Leonard gut gewesen wäre, so wie du es auch beschrieben hast, diesen Teil, quasi die Passivseite der Bilanz, also alles, was Finanzierung anbelangt, das zu sortieren und zu ordnen und auch einfach die Mittel zu besorgen, um dann auch aus diesem Landkreis heraustreten zu können, überhaupt die Mittel zu haben, zu sagen, Mensch, ich greife jetzt mal größer an und ich suche mir mal ein Team und wir holen uns vielleicht eine Finanzierung für Wachstum und so. Und ihr wart halt immer so mit Wachstum beschäftigt, dass ihr die Finanzierung nie bekommen habt. Mhm. So, und hat mich einfach interessiert und du hast es jetzt ja auch so bestätigt, ob das irgendwie für dich in der Nachsicht oder Nachbetrachtung genauso war.
Also das Ding ist, wir haben in den letzten 7 Jahren jährlich Angebote bekommen, wo Leute sich einkaufen wollten. Weil natürlich nach außen hin wirkt die Firma anders, als sie real ist. Immer das Gleiche. Aber ich habe es immer abgelehnt, weil ich immer im allerersten Gespräch schon die Frage gestellt habe, was bringst du denn außer Geld? Ich brauche nicht nur Geld. Geld ist jetzt nicht das Thema. Bringst du auch irgendwas mit, was uns nach vorne bringt? Und das war immer nein. Also es geht immer nur darum, ich will Geld und irgendwann Rendite und dies und jenes. Und das war nicht der Case, weil da waren wir noch lange nicht, dass du irgendwie in ein Brot- und Buttergeschäft reingekommen bist, wo du verlässlich sagen kannst, das sind klassische Monate, da passiert auch nicht viel, das wird immer so. Und jetzt
Staller Cashflow, irgendwie, für den man sich nicht viel biegen muss. Ne?
So ist es. Und genau, das ist also, ich bereue, was das angeht, vielleicht nur, dass wir genau diese Fähigkeiten nicht bekommen haben, dass hinter mir und Chrissy noch jemand aufräumt. Weißt du, dass da noch jemand ist, der dann einfach sagt so, ey, stopp mal, das, was wir da gerade machen, ist Bullshit, so, lass uns das nicht weitermachen. Ich habe ja aber mit denen und denen gesprochen und diese Möglichkeiten gibt es und nicht wie jetzt Pascal das selber durchgeführt hat und 2 Jahre lang mit 11% Zinsen bei der Haspa in Dispo war. Mit Dispo in die Disco. Konnte ich aber auch irgendwann.
Das konnten wir schon früher immer richtig gut. Ja, und dann die letzte Woche nur noch Tütensuppe, ne?
Ja.
Haben wir alles erlebt. Ja, es hört sich dann auch so an, so ja, wir brauchen nur noch eine Fähigkeit irgendwie, die hinter uns aufräumt und es leitet mich auch so rüber zum nächsten Thema. Ihr habt das ja von Anfang an sehr öffentlich alles durchgezogen, also sprich immer die Follower mitgenommen und eure Kunden mitgenommen auf eurer Reise, was ich auch einfach total toll fand. Ich finde auch, ihr habt das ja vor 7 Jahren schon gemacht, da ging das ja gerade eigentlich erst los, so dieses Thema der Selbstvermarktung auch im Täglichen. Also eben nicht Hochglanz-Anzeigen irgendwo, sondern euer Lebensgefühl war, ey, wir sind Jungs von euch und wir machen das hier und wir nehmen euch alle mit und wir haben ein geiles Produkt und bleibt doch dabei, bleibt am Ball. Also so eine emotionale Verbindung auch herzustellen über all das, was ihr da gemacht habt. Und wenn man dann da als Freund, so wie ich, so ganz früh mit dabei ist und wir haben ja auch immer mal telefoniert, das hat mir auch immer geehrt, wenn du mal angerufen hast, gesagt, du, hier hast du mal einen Tipp für mich oder so, das hast du ja jetzt nicht monatlich gemacht, aber so im halben Jahr, so einmal hast du immer mal angerufen und manchmal auch nur, um dich auszutauschen, ne? Um vielleicht auch diese Lücke zu füllen, von der du so vorhin gesprochen hast. Und ja, Ratschläge von Freunden sind ja auch Schläge.
Mhm.
So, und da habe ich mich manchmal so gefragt, erstens, ging es dir auf den Keks? So, wenn man so öffentlich ist, so viel in Anführungsstrichen schlaues Wissen von der Seite zu bekommen, vermeintlich gut gemeinte Ratschläge, bei denen man dann eigentlich eher das Gefühl hat, ey Leute, ihr habt null Plan, ihr steckt überhaupt nicht in meinen Schuhen, lass mich das mal machen, wie ich will.
Also, coole Sache. Ich bin ja noch einer der wenigen Menschen, die Facebook nutzen, privat.
Wir sind altpasi.
Ja, nein, das geht darum, bei Facebook gibt es Gruppen zu bestimmten Themen. Und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich seit 2 Jahren so ein bisschen in dieser Fahrradgeschichte unterwegs bin.
Ist niemandem aufgefallen.
Und jetzt einen Dackel habe. Und
jetzt ein Dackel.
Also ich bin auch in Dackelgruppen bei Facebook.
Die deutsche Tackle-Gruppe.
Und das ist genau das Ding. Du stellst da eine Frage rein und kriegst Schwarmwissen, was vollkommen Banane ist. Also das ist das Problem, dass du als Unternehmer bei Leon Hardcore, anders als die Privatperson, ich kann das nicht filtern. Bedeutet, bei Facebook stelle ich eine Frage zu einem Hundethema und kann sofort filtern, boah, der Kommentar ist Bullshit, das ist, ach Quatsch, ah, das ist aber gar nicht schlecht. Wenn es um die Firma geht und da kommt jemand zu dir auf den Events und sagt, der ist hackedicht. Und wenn man sich mal überlegt, ich war auf diesen Veranstaltungen nicht zum Feiern, ne, sondern ich war da, um zu gucken, dass alles läuft. Und dann zieht dich jemand zur Seite, der nicht mehr gerade ausreden kann, dem du dann aber nicht respektlos gegenüber, du willst ja den Kunden nicht verlieren und so weiter und so fort. Das heißt, du gibst ihm Ohr, du hörst ihm zu. Und da kommen Ratschläge teilweise, wo du ganz genau weißt, du, das machen wir aus ganz bestimmten Gründen nicht. Das machen wir nicht und das werden wir auch nicht tun. Aber der wird es niemals verstehen, wenn ich ihm jetzt sage, wir machen das, also ich würde jetzt begründen, weshalb ich mich gegen seinen Ratschlag wende. Das würde der nicht verstehen und würde Leon Hardcore scheiße finden. Das war immer die Idee, das Problem, was ich hatte. Das heißt, ich konnte nicht filtern, ob das jetzt wertvolles Feedback für die Firma ist oder nicht und habe auch manches Feedback viel zu hoch bewertet. Mhm. Also, es hat gereicht, dass 3 Leute bei Instagram ab und an mal gefragt haben, wann geiles Ei wieder da ist, sodass ich dachte, fuck man, geiles Ei wird so durch die Decke, wir gehen jetzt mal richtig all in. Wir machen jetzt 3000 Flaschen, die werden sich schon verkaufen, weil es haben ja schon 3 Leute gefragt. Und dann produzierst du das, stellst es online und verkaufst 100 Flaschen von 3000.
Und haben die 3 dann gekauft oder waren die
auch nicht im Shop? Das vermute ich nicht. Keine Ahnung. Also das ist das Problem an dieser Öffentlichkeit, dass die Leute ja auch auf das Gefühl haben, dass die dich richtig gut kennen.
Ja.
Und dann ist es auch keine Hemmschwelle, auf einem entsprechenden Niveau seine Gedanken auszutauschen. Kameras wieder aus, um diese Gedanken auszutauschen. Und das ist so ein bisschen ein großes Problem, was wir bei Leon Hardcore hatten, dass wir eigentlich einfach nur jeden zufriedenstellen wollten. Und dass wir das, was die gesagt haben, viel zu ernst genommen haben. Das heißt, wir haben jedes Feedback versucht in Produkte.
Hast du dich eigentlich vom Weg abbringen lassen manchmal?
Ganz ja, oft. Ganz oft. Immer, also da machst du ein. Bestes Beispiel ist ja das, was uns am Ende des Tages wirtschaftlich fast das Genick gebrochen hat. Am Ende des letzten Jahres war der Adventskalender. Dieses Produkt Adventskalender wird
so kompliziert. Ich habe von außen drauf geguckt und dachte, oh Gott, was hat er denn da alles vor?
Und
dafür musst du dann ja auch jemanden finden, der all das, was du reingesteckt hast an Energie, Ideen, Zeit, Umsetzung, Koordination, Entwicklung, was weiß ich, der das dann auch bezahlt.
Ja, das ist das Problem. Also seit 5 Jahren fragen uns wirklich jedes Jahr Leute, oh, wie wäre es mit dem Leon Hardcore Adventskalender? Dann habe ich immer abgeschmettert und gesagt, Leute, wenn ich das mache, weil ich hatte ja nur die 100 Milliliter Flaschen und Socken und Mützen und keine Ahnung was, wenn ich das mache, dann bist du bei 200, 300 Euro für einen Adventskalender. Willst du das? Nee, das nicht. Und dann habe ich irgendwann durch diese Tubes, die wir letztes Jahr entwickelt haben, für die Shopboxen gedacht, das ist eigentlich perfekt. Wir können jetzt ganz viele Sorten, die wir wirklich in Planung hatten, die auch schon lange in Planung sind und wo Muster schon lange rumliegen, lass uns die doch jetzt einfach abfüllen und in einen Adventskalender packen und dann versuche ich das irgendwie um und bei 100 Euro zu machen.
So, und wie viele Dinge hast du jetzt verkauft davon?
Ja, ich habe nach meinem Heulanfall bei Instagram, dass die Leute bitte nochmal was bestellen. Ja. Ich glaube, Release 30. Mhm. Produzieren musste ich 200. Musste ich von vornherein, damit das in irgendeiner Form mit dem gedruckten Zeug und so weiter und so fort funktioniert, 200. 30 verkauft. Und ich so, scheiße. Und was mache ich denn jetzt mit dem ganzen? Und dann habe ich da bei Instagram rumgeflennt und habe von den 200, habe mir schon gesagt, Alter, dann die anderen 100, was soll's? Ich fülle sie einfach nicht ab oder so. Aber 100 muss ich irgendwie schaffen. Habe ich dann auch. Also ich habe dann geweint und dann haben ganz viele Leute gesagt, oh, der hat geweint. Und haben dann für 100, haben dann für 100 Euro den Adventskalender gekauft.
Ja, also viel, Marketingstrategie umbauen.
Genau, also das war ein wirtschaftlicher, kompletter Fail. Und das tut mir auch nachträglich total leid, weil Linus darunter echt gelitten hat unter meiner Laune, weil ich dachte, das war's jetzt. Also wie sollen wir das jemals wieder schaffen? Weil also ich liege jetzt hier keine Zahlen, aber es war wirklich betriebswirtschaftlich ein richtiger Schlag in die Magengrube. Weshalb auch der extremst gut gelaufene Winterzauber nichts retten konnte an meiner Entscheidung, die Firma zuzumachen. Mhm. Das war ja im Ursprung so. Aber das Schlimmste war das Feedback, was dann kam auf die Adventskalender. Da wurde mir im ersten ganz oft unterstellt, dass ich da in einem Abwasch diese ganzen Dinger gefilmt habe, dass man gemerkt hat, dass ich keinen Bock mehr hatte und dass die Produkte waren teilweise cool, teilweise nicht so cool. Das wurde mir erstmal zum Vorwurf gemacht, dass das Instagram begleitende Saufen, also was hat mir gesagt, irgendwie begleitetes Trinken oder so, das wäre schlecht gewesen von mir, weil es so wirkte, als hätte ich keinen Bock mehr. Ich musste mich auch entschuldigen. Ich war wirtschaftlich fast am Ende. Ich wusste, ich hatte keinen Kopf dafür, ehrlich gesagt. Aber viel schlimmer war, dass die dann geschrieben haben, ja, das ist eine Frechheit. 100 Euro für einen Schluck Schnaps.
24 Schluck.
25 Mal. 25 Mal. Aber pro Tag war es ja nur ein Schluck. Den kann man ja gar nicht wiederholen quasi. Also es war jetzt lecker, aber ich kann ja gar nicht wiederholen. Ist treffendes Feedback, ist okay. Aber dann, manchmal denke ich mir auch, Leute, denkt mal 5 Minuten nach. Das sind 25 Sorten Schnaps in einem Adventskalender, der dazu gemacht wurde, dass du es probieren sollst. Und das 100 Euro ist für einen Adventskalender per se viel Geld, verstehe ich. Aber 100 Euro für 25 Schnäpse in der Qualität und so weiter und so fort, wobei wir alle wissen, dass von den 100 Euro sind, glaube ich, fast 35 Euro fürs Packaging draufgegangen. Also nicht für den Inhalt in den Tubes, sondern für, dass man das so kredenzen kann. Dann haben uns Kunden angerufen, nachdem sie den bekommen haben und haben gesagt, ist das alles? Weil es war ja nur so eine Box. Und dann denkst du dir auch so, ja, es sind 25 Tubes da drin, das ist der Adventskalender. Ja, aber das kleine Ding, das kann doch nicht 100 Euro kosten. Das heißt, die Menschen haben auch immer so subjektive Verhältnisse zu Kosten Nutzen in irgendeiner Form, das wirst du nie treffen. Aber es meldet sich ja kaum einer, also wirklich niemand, eine WhatsApp, ja, vielen Dank, der Adventskalender war geil. Das gab es nicht. Es gab nur, boah, der ist zu klein. Und dann, weshalb ich den nicht gekauft habe, wollte ich dir nur nochmal sagen. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass in einem Leonhard Korn Adventskalender noch Socken drin sind und Beanies und Flaschenöffner und das und dies. Und da habe ich auch gesagt, so, wenn ich da Socken reinbringe.
Dann wird es ja wohl stehen, ne, dass da noch Socken drin sind.
Ja, und wenn ich das mache und das dann alles verpacken soll, damit der Kalender schön groß wird, damit er nach 100 Euro aussieht, das wird nicht, das, ich werde nie aber wieder, das ist Red echt, Flag, ja, nie wieder einen Adventskalender machen.
Ja.
Nie wieder.
Ich habe es mir schon gedacht, dass das keine gute Sache war, dass das jetzt so extrem war. Also insbesondere das Feedback dann auch nicht gut war. Das ist naja. Mich jetzt überraschen. Aber ich muss dir sagen, das ist ja auch so eine Erfahrung. Ne? Also Dankbarkeit ist sowieso irgendwie heutzutage spärlich gesehen. Es gibt Menschen, die teilen das gerne. So, und das finde ich auch immer toll. Das ist auch irgendwie, gibt einem total viel positive Energie. Aber umso härter trifft dann auch so ein Feedback, wenn man eben auch sich da so reingehängt hat, das sehr aufwendig war und man sich Mühe gegeben hat, es dann wirtschaftlich schon nicht so gut ist und dann kommt auch noch die Unzufriedenheit, die einen dann ja auch manchmal so persönlich trifft. Das ist natürlich demoralisierend dann auch, ne? Und ja. Da findet man dann auch nicht so gut die Energie für das Nächste. Das glaube ich dir. Ja, jetzt sind wir auch irgendwie schon witzigerweise direkt beim nächsten Thema, was ich hier noch habe, und zwar grundsätzlich das Pricing. Du hast es ja eben angerissen mit den 100 Euro für so einen Adventskalender, so eine kleine Packung. Und das ist etwas, das habe ich von außen auch immer mitbekommen. eigentlich von Anfang an, und das, du hast es mir mal so ein bisschen aufgedröselt, aber das ist, glaube ich, für alle Zuhörer und Zuschauer auch total interessant, mal zu hören, wie setzt sich so eine Flasche eigentlich zusammen im Pricing? Was ist da alles drin? Und wo sind eigentlich die Stellschrauben damals für euch gewesen? Und wo würdest du im Nachhinein sagen, die Entscheidung, die wir da vorne getroffen haben, die hat uns bis hinten durch irgendwie auch Marge gekostet, aber wir haben sie durchgehalten, weil wir sie für wichtig erachtet haben, obwohl sie es gar nicht war. Also gibt es solche Entscheidungen und erzähl doch mal davon.
Naja, die Leonhard Korn der Milde Klare 24,90 damals, Marktstart, der kostet ja jetzt 26,90, war nicht kalkuliert. Chrissy und ich haben gesagt, 24,90 klingt geil, das machen wir. Das ist das Fünffache von einem Strohmann oder so. Aber ein Gin kostet ja 50 oder 40 Euro. Und das geht schon. 24,90 passt. Nie kalkuliert. Damals sollte das ja auch kein Business werden oder so. Nochmal, mit dem milden Klaren haben wir wirklich noch nie Geld verdient. Noch nie. Das ist einfach das Baby. Das ist das Hochwertigste, was wir eigentlich so im Line-Up haben. Und damit haben wir noch nie Geld verdient. Das heißt, der müsste eigentlich noch viel teurer sein. Ich glaube auch nicht, dass die Preise bei Leonhard Korn für die Produktqualität, die wir liefern, nicht mehr als gerechtfertigt sind. Ich glaube sogar, dass sie zu niedrig sind. Das Problem ist, dass Korn als Image in einer Liga spielt, in der das nicht wahrgenommen wird, dass du jetzt das Fünffache von dem Preis, was ein normaler Korn, so gut kann der Korn gar nicht sein, dass der fünfmal teurer sein darf als der Strohmann oder sonst irgendwas, weil der Effekt ist der gleiche. Ich bin hackedicht und bin ich hackedichter oder was? Das ist, also ist nicht der. Also ich kann das nachvollziehen, dass für alle Leute, die schon Korn trinken und viel Korn trinken, das für die utopisch. Das ist dann nur noch ein Geschenkprodukt. Das nimmst du, um jemandem seine Wertschätzung mitzuteilen, weil du hast für den 25 Euro ausgegeben und das versteht der. Und sagt, oh, ich bin den 25 Euro wert. Aber für den fürs Trinken muss man auch sagen, wir waren auch ein bisschen geblendet von der Corona-Zeit, weil wir sind ja gegründet, 3 Monate später Lockdown. Das Einzige, was die Leute damals hatten, ist Geld. Ohne Ende Geld.
Zeit.
Geld und Zeit. Und sie konnten nämlich nicht in Urlaub fahren, durften nicht. Sie konnten nicht essen gehen, durften nicht. Das Konto wurde immer voller. Plötzlich war dieses, erinnerst du dich wahrscheinlich selber noch, support your locals, egal wie teuer, nur noch hochwertiges Fleisch, nur noch das beste Gemüse. Ich fahre lieber zu dem Bauern, zu dem Bauern, zu dem Bauern und im Supermarkt hole ich nur noch Barilla-Nudeln und so, aber den ganzen Rest, den source ich irgendwie so aus dem Boden und es ist mir egal, was das kostet. Corona vorbei, Leute wieder in Urlaub gefahren, alles weg. Dann die Kriege, die Krisen, die wir jetzt alle hinter uns haben. Es wird ja immer weniger Geld da sein. Also deswegen, das merken wir auch. Also ganz klar merkt man das, dass wenn du letztes Jahr im Supermarkt 80 Euro ausgegeben hast für deinen Einkauf oder so und der kostet jetzt 140, ohne dass da irgendwas Tolles drin passiert ist in deinem Einkaufswagen, dann ist die Bereitschaft, nochmal 30 Euro raufzulegen für einen halben Liter Alkohol nicht da. Das ist nachvollziehbar.
Das Bereitschaft und die Kohle ist einfach nicht da.
Genau. Ne? Also die Bereitschaft und die Kohle ist nicht da. Das kann ich auch verstehen.
Ja.
Aber das Pricing von Leonhard Korn hat sich nie kalkulatorisch ergeben. Es war einfach, wir haben immer Top-Down gemacht. Wir haben gesagt, so, das kostet das Produkt, dann lass uns mal gucken, wie viel DB übrig bleibt. Und über DB1 sind wir auch nie hinweggekommen, weil wir hatten ja keine Hilfe in der Buchhaltung oder im Financing oder sonst irgendwas. Aber DB1 war gut. DB2 schon wahrscheinlich nicht mehr und DB3 gar nicht. So, ich denke mal, das wird jetzt auch in der neuen Zusammenarbeit mit Misha und so, das wird alles gerade in Frage gestellt und ob man an dem Pricing was ändert. Weil wir jetzt die Möglichkeit haben werden, was wir vorher nicht hatten, in mehr Produktion und Produktionsmenge zu gehen. Das heißt, wenn du jetzt die Chance hast, mehr zu verkaufen, dann kannst du signifikant im Preis runtergehen, weil du das Gleiche verdienen wirst, aber du verkaufst einfach mehr. Wenn du von dem milden Clan bei 24,90, keine Ahnung, 600 Flaschen im Jahr verkaufst, ist das fast egal, was er kostet. Du wirst damit kein Geld verdienen. Du kannst auch 79 Euro machen, da wird nichts übrig bleiben. Ich hatte mal irgendwann überlegt, wenn so eine Flasche Leonhard Korn 50 Euro kosten würde, dann müsste ich ja nur noch die Hälfte verkaufen, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen. Wie viel ist eigentlich die Hälfte? Und ist es realistisch, 300 Flaschen für 50 Euro zu verkaufen? Dann wurde mir klar, das ist realistisch, es geht. aber nicht an einen einzigen Kunden, den ich schon habe. Ich müsste nochmal bei Null anfangen, eine ganz neue Zielgruppe finden, ganz neues Marketing auffahren, müsste dieses Ländliche aufgeben, weil da wird es auf keinen Fall bezahlt. Wenn, dann geht es nur in den High-Potential-Regions, wo wahrscheinlich 50 schon zu wenig ist, wo man sagt, das hat gar keinen Wert, wenn es nicht 100 kostet, so nach dem Motto. Deswegen, also die Fragen haben wir uns schon gestellt, aber die Preise bei Leonhard Korn sind top-down aus dem Bauch vorgegeben und dann festgestellt, dass es
zum Überleben zu billig und zum Verkauf zu teuer.
Man auch das hätte anders machen können, genau.
Ja, ich habe da immer an die Flasche gedacht irgendwie bei dem Thema.
Also die Flasche.
Die Flasche,
ich kann mal sagen, was sie in der Hochzeit kostete, das war auch während Corona, wo natürlich dann auch...
die war auch teilweise, glaube ich, gar nicht verfügbar.
Genau, da mussten wir noch mit Schraubverschluss und so aushelfen zwischendrin. Die Flasche war am teuersten, war sie irgendwann mal bei 2,60 Euro netto. So, das ist viel Geld, wenn du dir überlegst, das ist
wahnsinnig viel Geld. Das sind also 10%
genau.
deines Außenpreises.
Genau. Und das Problem ist, dass das eine Patentflasche heißt, die gibt es von niemandem anderen.
Mhm. Das ist also auch abhängig von dem Lieferanten.
Genau. Und wenn du, dann war ja auch immer die Idee, wir machen eine eigene Flasche, weil wenn du eine eigene machst, egal wie aufwendig sie ist, so 360, ne, diese ganzen Dinger da, so wenn du so eine Reliefflasche baust oder sowas hier, kannst du alles machen. Da wird eine Flasche nicht mehr als 60 Cent kosten. Problem, musst halt erstmal 500.000
Menge.
500.000 machen. Also
vorher baut keiner seine Maschine um, ne?
Und dann musst du einmal für 50.000, 60.000 die Form bauen und so. Und dann kostet aber die einzelne Flasche total wenig. Das heißt, der Case ist ein anderer. Wenn du dann sagst, okay, wir machen eine eigene Flasche, weil wir haben jetzt irgendwie ein Vertriebsnetz aufgebaut, wo wir einmal anrufen und dann verteilt sich erstmal eine richtig große Menge in alle Märkte und so weiter und so fort, dann kannst du das ja machen. Aber das war ja für uns nie eine Option. Also geht ja gar nicht. Dann Etiketten. Wir sind bei 1,50 Euro pro Flasche, pro Etikett und wir...
Wie bitte?
Ja, und wir kaufen schon viel ein. Und das liegt an diesen Prägestempeln, ja, das Leonhard Korn.
Da kommt der Drucker bei dir durch.
Genau.
Ne?
Und auch Korken bist du bei 35 Cent. Nur damit der braun ist und nicht hell. Und so ein Scheiß. Also da steckt schon wirklich viel Produkt, also dass das Produkt verpackt werden kann, ist, würde ich fast sagen, genauso teuer wie das Produkt am Ende des Tages selbst. Wenn du es so verpackst. Und deswegen ja auch die Schwierigkeit, wenn ich würde ja total gerne 1 Liter, 1,5 Liter, 3 Liter und so weiter und so fort, aber das, weil ich ja ganz klare Vision habe, dass das gut funktionieren kann in der Gastro, weil die da nicht so viel Altglas haben, die sind ein Fläschchen und so weiter. Aber jedes Mal neue Prägeform, Etiketten, dies, das, für jede Flasche was anderes so. Das ist halt eben wirklich...
verzettelt sich ja auch.
Genau,
wenn du so klein hast ja hier auch schon so viele Produkte.
Genau.
Und ich sag nur, dann hast du noch irgendwelche Lampenschirmchen und dies und das. Du hast ja auch irgendwie immer Ideen. Das zeichnet dich
leider
aus und auch Leonhard. Genau. Und da... man verzettelt sich.
Ja.
So. Und wenn man sich verzettelt, dann kann das Produkt noch so gut sein, was man da hat. Es wird nicht erfolgreich werden. Ne?
Der Merchandise.
Und man muss ja seinen Fokus auch irgendwie halten.
Genau. So. Der Merchandise bei Leonhard Korn, der hat uns auch komplett fertig gemacht. Also wirklich. Du brauchst das ja, weil viele Leute...
Aber das schafft auch Identifikation.
Also ja.
Ich glaube schon, dass es auch super eingezahlt hat in deine Marke. Das schon, aber man hätte das nicht großartig selber machen dürfen. Mhm. Sondern das musst du komplett outsourcen. Da müssen sich Profis drum kümmern. Da sagst du nur hier, das soll da draufstehen und bitte günstigt und das ist der Preis und los.
Ja, aber es fing ja damit an, dass diese Pullover zum Beispiel, die haben ja mal so einen Huni gekostet oder sowas, einen Leonhard, damit du für meine Marke Werbung läufst, zahlst du 100 Euro. Das Problem
ich
ist...
Ich habe auch einen.
Mehrere, ne?
Zwei.
Das Problem ist, dass du als Premium-Marke nicht mit einem billigen Scheißpullover um die Ecke kommen kannst. Das heißt, wir mussten hochwertige Textilien nehmen. Und dann wollten wir ein Druckverfahren haben, was nicht nach der zweiten Wäsche verschwindet. Das heißt, du gehst in Siebdruck und so weiter und so fort. Und dann hast du 3 Druckpositionen auf so einem Pullover drauf und so. Das, also wir haben mit dem Pullover kein Geld verdient. Aber er hat trotzdem 100 Euro gekostet, ne? Weil wir halt auch da, wenn wir nicht 100 Pullover verkauft haben pro Auflage, dann mussten wir da drauf zahlen.
Also wenn der Plus minus Null war,
ja, das war
hat er dir trotzdem ja Werbung gegeben,
ja.
Dass Leute das tragen und auch Identifikation ist, glaube ich, auch ein Riesenfund hier deiner Marke und Deswegen, das würde ich jetzt gar nicht so kritisch sehen, höchstens, dass es deine Kapazität so abfordert, dass also, du dich selber so viel drum
genau.
kümmern musstest.
Ja, das meine ich.
Wenn du nicht dabei bist, irgendwie, in der Zwischenzeit kannst du ja auch einfach dein Getränk verkaufen.
Genau, das meine ich. Aber das Feedback auf den Pullover ist dann auch von den Leuten, warum gibst du die jetzt nicht immer im Shop? Und dann versuchst du denen zu erklären, pass auf, es sind 17 Farben
ja.
in 8 Größen.
Wie bist du denn
wenn noch nicht?
Du drehst auch immer durch, ne? 17 Farben.
Ja, wenn du das alles auf Lager legst, dann bist du insolvent. Weil XXS in Korall.
Ja, wie oft wird das gekauft?
Nie.
Ja.
Aber du hast es halt da, weil ansonsten ist...
Du musst es abnehmen.
Genau. So, und das ist das Problem. Deswegen, so. Auf der anderen Seite freue ich mich total bei einigen Merch-Produkten. Mit den Leonhard Korn Beanies, das ist so ein Ding, das tragen alle Kids in der Kita. Das ist total...
Ja, ich musste meinem Sohn, witzigerweise, lustig, dass du es sagst, ich musste meinem Sohn Fritz... vorgestern sagen, dass er die Kornmütze bitte nicht in der Schule anzieht.
Ja.
Und er hat es überhaupt nicht verstanden und meinte, hä, das tragen alle. Er hat gesagt, ja, wir sind nicht alle.
Ja.
So. Weil ich natürlich auch da denke, so, ja, schon grenzwertig. Wir haben es jetzt seinen Neunjährigen auch nicht mit Spirituosen Werbung laufen.
Ja, ja, aber was ich in Anführungsstrichen mit diesen Mützen und mit diesen Farbvielfalten geschafft habe bei den Mützen,
ja.
Ich sehe die jeden Tag im Winter, im Herbst oder sonst wo, auch ganz viele bei den Kindern, wo das Label abgemacht wurde. Aber du siehst sofort, das ist ein Leonhard-Korn-Mütze.
Qualität ist auch gut.
Genau, und meine Kinder lieben die halt auch. Die tragen die auch, die dürfen es auch natürlich mit Leonhard-Korn und so. Aber ich verstehe auch die eine oder andere Kita-Mitarbeiterin, die dann sagt, wieso haben die hier alle Alkoholmützen auch? Ja. Und nicht Koks for my life oder
ja, ist sowas, ne?
Ist so. Es ist richtig, aber wir haben halt auch, das Merch und Produktvielfalt im Allgemeinen ist nochmal ein ganz eigener Podcast, weil der uns wirklich das Genick mehrfach angekratzt hat, auf jeden Fall.
Hasi, als dein Host habe ich mir vorgestellt, die Zeit ist ja wahrscheinlich jetzt auch schon ziemlich...
1:11 haben wir schon.
Wow. dann musst du jetzt dennoch, weil es mir wichtig ist...
Ist das so eine schnelle Fragerunde?
Ja, so relativ schnell habe ich mir überlegt. Eine Fragerunde, genau. Wo es darum geht, dass du 7 brutal ehrliche Antworten geben musst auf vielleicht freche Fragen von mir.
Mhm.
Vielleicht auch gar nicht so sehr. Ich springe jetzt einfach mal schnell rein mit dir. Was war der größte Fehler?
Bei Leonhard Korn?
Ja.
Das ist der größte. Der absolut größte war, dass wir nie Werbung gemacht haben. Bezahlte Werbung.
Mhm. Willst du es kurz begründen?
Ja, weil wir somit nie die Chance hatten, aus dem Landkreis auszubrechen. Und wir eigentlich, unsere ganze Werbung bezog sich auf Internet-Content-Werbung auf Instagram. Das ist der einzige Kanal, den wir haben. Und wir wollten den Leuten nicht auf den Sack gehen.
In meinem Unternehmerkopf geht natürlich sofort los. Ja, wenn du viel Werbung machst, dann hast du viel Nachfrage, dann brauchst du wieder ein großes Lager, dann musst du mehr vorproduzieren, du musst es irgendwie vorfinanzieren und so.
Ja, dafür
also eigentlich drehen wir uns dann wieder um die gleiche Sache.
Nein, mittlerweile haben wir dafür ja Lösungen.
Also auch für die Verfügbarkeit
der
Supermärkten und so, dass das funktioniert? Also kriegst du
Wir haben jetzt auch in den neuen Systemen, es ist ja mittlerweile alles ein bisschen besser geworden, als es vorher mal war. Aber wir lagern nicht mehr selber, wir haben jetzt auch ein Steuerlager, das heißt, das Branntweinsteuerthema ist nicht mehr da und wir füllen auf Abruf ab. Das heißt, wir können auch kleinste Mengen, wie ich brauche 200 Flaschen Doppelkorn, das ist für mich jetzt nur noch ein Anruf. Ich muss es nicht mehr selber in meiner eigenen Manufaktur machen, mit Mitarbeitern, Personal und sonst was. Ich bin aber immer noch nicht AIDA lieferfähig. Also das ist ja ein großes Thema. AIDA würde ja gerne, also piep. Wir können das nicht, dass die 3 Tage vorher anrufen und sagen, wir rutschen morgen in Hamburg rein, wir brauchen 7 Paletten Haselnuss. Da sind wir immer noch nicht. Aber Werbung zu machen allgemein, dass mal irgendjemand dieses Produkt kennenlernt oder so, das haben wir wirklich komplett verkackt. Und wir hatten kein Geld für Guerilla-Aktionen. Dass du mal hingehst und ein bisschen was verteilst,
ja.
Dass die Leute mal eine Tube, dass du damit die in den Rucksack wirfst und einfach übers Heiligen Geistfeld läufst und jedem
so singst. Ja, also die Red Bull-Dose auf dem
Auto. Genau.
Also, da steht dann so ein Team und die sammeln die Leute.
Die Möglichkeit hatten wir nicht so. Und das, ich glaube, das war das größte Problem, weil nämlich dieser Fokus auf die Region dann wiederum, zu sagen, okay, wir können keine Werbung machen, also müssen wir uns auf die Region fokussieren, wir wollen den Leuten nicht auf den Sack gehen. Deswegen gab es so ganz, ganz wenig Content, der werblich ist. Es war ja immer nur, komm zu meiner Party. So.
Ja.
Und wenn komm zu meiner Party aus war, war, komm mal auf meine nächste Party. Und das war die einzige Option, wie wir Geld verdienen konnten mit dem Produkt selbst.
Ja.
Ohne die Flasche. Also größter Fehler, würde ich immer noch sagen, ist, dass wir keine Werbung gemacht haben.
Die zweite Frage. Wann war der erste Moment des Zweifelns für dich? geht es gut aus hier, meine Idee zu gründen und diese Firma aufzubauen, oder fahre ich in die Katastrophe?
Ich glaube, nach dem Ablauf des ersten vollen Jahres 2020, da habe ich schon ein Jahr lang aus Erspartem gelebt und kein Gehalt verdient bei Leonhard Korn. Und das Betriebsergebnis am Ende des Tages hätte es auch nicht möglich gemacht, dass ich Gehalt verdienen kann. Das war der erste Moment, wo ich so richtig hart gedacht habe, das war's. Das wird nicht funktionieren. Ich sollte das lieber lassen und einstampfen und was anderes machen, womit ich Geld verdienen kann, weil es geht zu viel Zeit in den Aufbau dieser Marke rein und jeder Cent in den Aufbau der Marke und nichts landet bei mir privat, das kann nicht lange gut gehen.
Die Zuhörer zählen ja mit. Jetzt kommt die dritte Frage. Du hast sie so ein bisschen gerade schon mitbeantwortet. Was ist der unterschätzte Preis für dein Unternehmertum, also für dich persönlich? Was sind Dinge, die nicht so sichtbar sind nach außen, aber die dich das Unternehmertum gekostet hat?
Zeit mit meiner Familie, weil wir so, also ich habe meine kleinste Tochter, die wird in einer oder in zwei Wochen, ich glaube in zwei Wochen wird sie 6 Jahre alt. Die habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen, wenn du so willst. Also na klar, Alltag und so, aber ich habe, als wir angefangen haben mit den Leonhard Korn Events, wochenlang die nicht gesehen. Du arbeitest, also ich bin ja ein Frühmensch, das heißt, ich arbeite um 5 Uhr morgens im Büro gerne, leider dann trotzdem bis 19 Uhr und da pennen die schon und dann am Wochenende, ja, bin ich statt für Sinsen, ja, bin ich da.
Props an deine Familie, ne?
Absolut.
Oder auch an deine Frau, das damit zu tragen und so.
Absolut.
Aber man hat ja auch nicht immer gute Laune, wenn man nach Hause kommt, ne?
Null. Selten. Also auf jeden Fall nein. Also absolute Props dahin und aber das ist das Schlimmste.
So, die unbequeme Wahrheit. Welche Wahrheit über Leonhard Korn wolltest du nie wahrhaben? Über dein Produkt, über die Firma?
Also ich hätte ernsthaft viel früher aufhören sollen. Oder viel früher
ausbrechen wahrscheinlich.
Aktiv meine Zeit damit verbringen sollen, mir starke Partner reinzuholen, weil 100% von null zu besitzen ist Bullshit. Da hat man lieber 25% von viel, das wäre cooler gewesen, ja.
Da sind wir schon beim falschen Stolz, ja. Gab es Entscheidungen, die du lange festgehalten hast und wo du heute sagst, wie dumm, dass ich das gemacht habe, und das war irgendwie getrieben durch den Stolz, diese Entscheidung irgendwie am Leben zu halten?
Nee, habe ich nicht. Ich ärgere mich nachträglich. Eigentlich ist es, jetzt ist es, ich hätte diese Events nicht machen sollen. Ich habe ja von vornherein gesagt, damals zu Max, als er bei uns war und wir irgendwie eine Aufgabe für ihn finden wollten, und er das ja wirklich gut gemacht hat, also er ist eine absolute Rampensau gewesen, das war genau sein Ding.
Ja.
Aber ich habe damals schon noch zu Chrissy, da war Chrissy ja noch dabei, und da habe ich zu Chrissy gesagt, wir müssen eine Firma gründen, die die Events macht, die bei uns die Ware abkauft. Wir verlieren Leonhard Korn aus dem Fokus, wenn wir merken, dass die Marge auf dem Cola Korn asozial gut ist, dann wollen wir nur noch das, weil wir geldgetrieben sind am Anfang im Startup. Wir müssen eine eigene Firma gründen. Nein, machen wir nicht. Okay, wir lassen es erstmal laufen, lassen wir erstmal gucken. Und am Ende des Tages war Event letztes Jahr 65% unseres Umsatzes. Das heißt, es ist nicht trivial, du kannst es nicht einfach lassen, aber es war 100% meiner Frustration.
Es ist auch zu 100% eine komplett andere Sache.
Ja.
Also Events vorzubereiten, und das sind ja immer Einzelprojekte, die du irgendwie angehst, und es ist immer wieder aufs Neue.
Klar. Ja, und das Management,
ja,
parallel dazu, dass du dich darum kümmern sollst, dass die Flasche verkauft wird.
Im Handel.
Im Handel.
Ne? Und dann irgendwie noch Termine wahrnehmen irgendwo. Auch noch.
Und mal kurz einkaufen. Und
Produktion. 100%.
So, und im Einkauf liegt der Gewinn. Ich habe noch nie Zeit gehabt, bei Leonhard Korn irgendwie mich mal um den Einkauf zu kümmern, dass der besser wird. Nicht eine Stunde dafür Zeit gehabt.
Ja. Gab es eine überraschende Erkenntnis aus dem Unternehmertum, was dir noch nicht klar war? Und wo du heute sagst, in den 7 Jahren, dass...
Dass du am Ende doch alleine bist, ja. Also wenn es hart auf hart kommt, in jeglichen Bereichen, kannst du dich nur auf dich selbst verlassen. Auch wenn du Freunde hast und so. Also es geht jetzt nicht um Geld, ne? Sondern es geht einfach um, du kriegst Ratschläge, du kriegst Empfehlungen. Die sagen dir, mach das so, am Ende bist du alleine damit. Du musst diese Entscheidung und auch die Konsequenz der Entscheidung selber tragen. Und du kannst nicht jemand anderen die Schuld geben. Du kannst nicht sagen, ah, das lag mit daran und dies und jenes. Du bist deines eigenen Glückes Schmied. Und oft ist man so geneigt zu sagen, okay, der hat mir doch gesagt, ich soll es so machen, dann mache ich das jetzt so. Und dann sagt er, ja, sorry.
Sorry, lag ich falsch.
War leider falsch. No.
Ja. Die letzte Frage, die ultimative Rückschau. Würdest du Leonhard Korn nochmal gründen?
Mit dem Wissen von heute, oder?
Ja, klar.
Nein.
War das ein Nein oder ein Nein?
Ja, nein, würde ich nicht. Aber nicht wegen des Produktes nicht. Das schon geil. Aber ich bin selbst einfach mein schlechtester Kunde. Ne? Also ich trinke kaum Alkohol. Jetzt wäre es eigentlich für eine junge Mannschaft, wie wir damals in Köln, wir wären die Champions im Content gewesen. Wir hätten jedes Wochenende geliefert, einfach nur, weil wir es selber genossen haben oder so.
Das ist ja eine Katastrophe geendet, quasi.
Ja, ja. Wir wären Hardcore-Alkoholiker geworden, ja, irgendwann, aber das ist ein großer Unterschied, wenn du es selber nicht lebst. Also wenn du selber nicht viel trinkst, nicht viel ist viel in Summe, sondern alkoholikertechnisch, sondern regelmäßig und irgendwie das Party-Ding lebst und so, da wo du dieses Produkt Korn halt brauchst. Keiner, auch wenn das die Vorstellung war, keiner nimmt den milden Clan und trinkt mal einen Shot oder so bei Zimmertemperatur. Niemand.
Im Kamin.
Niemand macht das. Und das heißt, ich habe gar keine Connection eigentlich gehabt zu genau der Zielgruppe, die das jetzt eigentlich braucht. Und ich habe auch nicht den Content geliefert, der die animiert, am Mittwoch schon zu bestellen, weil Freitag ist ja wieder Wochenende.
Also eine Zeit lang habe ich das gedacht, so über deine Landjugend und was weiß ich was, wo du so Kontakte hin hattest oder zu irgendwelchen Fassamsclubs oder so. Aber am Schluss ist es dann doch der Effekt, um den es geht. Und den kriegst du halt auch für 9,90 Euro und nicht für 24,90 Euro.
So ist es. Wir sind, ich sag immer, ich habe es jetzt mittlerweile auch verstanden, wenn es ums Saufen geht.
Da bist du raus.
Nein, nicht ganz. Ich sag, Leonhard Korn muss sich irgendwie platzieren, dass wir der erste Drink.
Ihr seid der erste Drink, ja, das stimmt.
Danach ist es egal. Ja. Aber, oder wir müssen uns so platzieren, dass wir auf dem Weg zum Event eine Rolle spielen. Danach ist egal. Aber wir sind kein Saufprodukt, dafür ist es zu teuer. Wir sind ein Genussprodukt und es ist doch cool, wenn der erste Drink am Abend schmeckt. Vielleicht noch der zweite. Danach ist es aber, muss man auch ehrlich sagen, völlig Wurst. Der Effekt ist derselbe. Du hast weniger, unter Umständen, ich darf keine Heilsversprechen machen, du hast unter Umständen weniger Kater, ist etwas, was uns immer wieder mitgeteilt wurde, dass es einem deutlich besser geht, wenn man den Abend bei Leonhard Korn geblieben ist. Aber in der Zielgruppe ist das auch egal, ob du 2 Stunden später wieder fit bist oder nicht, so. Aber ja, genau. Ich würde es nicht nochmal machen mit dem Wissen von heute, weil ich halt einfach selber kaum trinke. Also wenn ich 2 Cola Korn trinke, dann kannst du mich in die Tonne drücken, ne? Das ist kein Durchhaltevermögen. Ja, das ist nichts.
Ich habe eher gedacht, so dieses, die Frage, man wächst ja auch als Mensch. Und wenn man sieht, was man so selber aufbaut und dann ist, dass es am Schluss dann doch irgendwie nicht gereicht hat, kann man ja für sich selbst dennoch festhalten, es war für mich als Persönlichkeit eine Entwicklung.
Ich bin
heute ein anderer Parsi.
Ja. Also das.
Entschuldigung, darf ich nicht sagen, ein anderer Pascal, als ich es
das auf jeden
damals Fall. Vielleicht war. Ne?
Das auf jeden Fall. Also das muss ich auch nochmal sagen. Witzige Anekdote mit einem anderen Freund von mir, dem habe ich gesagt, Digga, ich habe hier so viel Geld versenkt. Das kriege ich nie wieder. Das, was ich hier reingesteckt habe, auch als Darlehen und sonst, das kriege ich nie wieder. Und dann hat er zu mir gesagt, du musst das anders sehen. Andere Leute bezahlen $300.000, um in Harvard ein MBA zu machen, ein Jahr, sitzen in Vorlesungsräumen, hören sich das von Professoren an und haben dann ein MBA. Das, was du gemacht hast, ist eigentlich auch ein MBA, nur live. Wenn du das als Investition in dich selber siehst, dann ist das kein verlorenes Geld. Und genau deswegen habe ich mir meine Liste gemacht mit den Red Flags. Ich habe eine ganz klare Liste, was ich nicht mehr machen werde in Zukunft. Und das resultiert alles aus der Zeit, die ich bei Leonhard Korn verbracht habe. Und Deswegen würde ich mit dem Wissen von heute, mit den Red Flags, kann ich Leonhard Korn nicht nochmal gründen. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Es war eine unfassbar krasse Zeit. Dass ich mein eigener Herr war und entscheiden konnte, wann ich wollte, was ich wollte. Und die muss ich auch sagen, ich finde, wir haben eine der schönsten Schnapsflaschen auf der Welt. Also es gibt kaum eine, die so geil aussieht wie unsere. Und dafür bin ich mega stolz, auch wenn man diese Löwen und so sieht. Man könnte nach dem ganzen Abfuck ja auch sagen, Alter, ich muss das hier alles loswerden. Alles, was mich daran erinnert, muss weg. Das will ich gar nicht. Nee, das finde ich.
Also du grämst dich nicht.
Jetzt. Null. Ja. Nein, aber vor allen Dingen, weil halt eben die Zukunft mit Misha genau so aussieht, wie wir es eben gesagt haben. Du, ich werfe die Strategie rein, sage, ich hätte Bock, das so und so zu machen. Ich glaube daran, wenn wir es so machen, dann spielen wir eine Rolle auf dem Weg zur Party. Wenn wir es so machen, dann sind wir der erste Drink am Abend. Wir müssen die Leute nur da auch ansprechen. Wir müssen Werbung machen und wir müssen größer dann. Und wenn Misha dann sagt, ja, wir machen das so. Und es ist nicht mein Job, mich um die Finanzierung dessen beispielsweise zu kümmern.
Ja, du hast mich um die Backoffice genannt, glaube ich.
Genau, mich um die Lieferfähigkeit zu kümmern und so weiter und so fort, sondern ich kann jetzt nur in der Umsetzung arbeiten und nur in der geilen Position von Leonhard Korn arbeiten. Das ist ja genau das, was ich will.
Ja. Ich glaube, man wächst ja auch an der Verantwortung. Also das kommt ja auch noch hinzu. Das ist das eine so. Ich kann sehen, dass ich da was umsetze, aber auch die Verantwortung. Also zu sagen, ich baue mal ein Team auf mit 50 Leuten oder ich muss jemanden kündigen, den ich mag. Oder das sind ja alles so Situationen, die man auch gerät im Unternehmerleben, die einen auch als Persönlichkeit weiterbringen. Und das ist klar, du hast es eben gesagt mit diesem Vergleich, ist eine Investition in einen selbst. Auch fachlich, auf jeden Fall, weil man sich ja mit den Themen beschäftigen muss. Aber ich glaube, egal, was man macht, wenn man 7 Jahre mit Herzblut dabei ist, bringt einen das immer weiter als Person.
Ja.
Na?
Klar, also fachlich definitiv. Aber ich wäre auch gerne guter Vater gewesen in der Zeit. Ne? Das kommt auch dazu. Das habe ich halt auch so als ganz klare Red Flag für die Zukunft. Ich habe jetzt Zeit für die Familie. Und das ist.
Ja, umpriorisieren ein bisschen, ne?
Genau.
Weil du die Chance jetzt auch hast dafür.
Wichtig.
Ja. So, ich habe auf jeden Fall gedacht, wir können hier ja nicht nur rausgehen, Pasi, und die ganze Zeit nur darüber reden, dass man scheitert und dass alles schlecht ist. Und so, mir ist wichtig, auch von dir zu hören, was war eigentlich der schönste Moment, den du hattest in den letzten 7 Jahren mit Leonhard Korn. Klar. Also die Geburt deiner Kinder und das alles nicht mehr raus, aber.
Also das Schönste.
Oder wo du auch richtig stolz auf dich warst, wo du gesagt hast, hey, das hab ich einfach geil gemacht. Und das
ja, witzig, wenn ich das jetzt sage, dass das mit Event zu tun hat. Aber wenn du, also bei den Events hast du den großen Vorteil, dass du einfach direktes Feedback von ganz vielen Leuten bekommst. Und damit meine ich nicht, dass jemand mich anspricht und sagt, komm, wo geil. Sondern da stehen im Stadtfest Winsen, wenn die Musik ausgeht und das Abschlusslied kommt und dein eigenes Team glücklich ist und sich in den Armen liegt und rumwebt und alle freuen sich und die Lampen gehen hoch und so weiter und so fort und dann kommt die Durchsage vom DJ und vielen Dank an Leonhard Korn, was das für eine geile Firma und so und alle rasten aus. Das war so ein Gänsehaut, das hatten wir ja mehrfach. Das sind so Gänsehautmomente, wo du dann sagst, also es hat sich doch alles irgendwie gelohnt. Ich habe irgendwie.
Ey, das ist witzig. Genau den Satz habe ich mich hier hingeschrieben. Okay, dafür hat sich alles gelohnt.
Es hat sich dafür gelohnt, dass die Leute einfach eine geile Zeit mit unserem Produkt haben. Und das ist wirklich toll gewesen. Die ganzen anderen Highlights kann ich mir so gar nicht jetzt, weil ich mich so auf Scheitern vorbereitet habe in den letzten Zeit, kann ich gar nicht so genau sagen. Kannst du das Kabel in Ruhe lassen, Paul? Sind aber im Stillen. Weil ich hatte ja niemanden, mit dem ich feiern konnte. Also ich freue mich jetzt nicht so sehr darüber, mit mir selber, dass irgendwas toll gelaufen ist.
Aber das gönne ich dir dann für den weiteren Weg, den du jetzt einschlägst, auf jeden Fall zu 100%, weil das ist etwas, ich finde, das muss man total kultivieren, dass man, wenn man Dinge gut macht, auch sagt, hey, und jetzt halten wir mal inne und wir genießen das jetzt mal, dass wir ein tolles Feedback haben oder ein gutes Ergebnis oder whatever, ne? Und gehen mal zusammen was essen oder verbringen einfach mal eine Zeit. Weil das ist so ein Ratschlag von meinem Vater, der auch Unternehmer war. Der hat gesagt, nimm dir diesen Moment. Den brauchst du. Der gibt dir Kraft, um in der Scheiße dann auch weiterzurühren. Und ich mache das mit Elias zum Beispiel ganz regelmäßig. Also
immer Freitags.
Nein, immer Freitags. Nein, immer dann, wenn wir jetzt sagen, ey, jetzt bei uns ist das ja auch so, ne? Also wir haben natürlich auch den ganzen Tag Sachen, wo wir uns drüber aufregen und uns, keine Ahnung, Probleme fallen uns irgendwie vor die Füße und wir müssen die wegräumen und wir wussten es eigentlich schon vorher, dass die kommen, aber haben irgendwie immer gehofft, das passiert doch nicht und dieser ganze Scheiß. So, und wenn du dann aber ganz am Schluss ein Ergebnis hast und gegen viele Widerstände dich da durchgekämpft hast und es ist ein cooles Ergebnis, dann ist es einfach schön, es zu teilen. Und das wünsche ich dir einfach. Wir kommen jetzt auch zum quasi zum Schluss. Meine Fragen sind beantwortet. Das wünsche ich dir einfach dann für den weiteren Weg, dass du da jemanden hast, mit dem du sagen kannst, hey, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude.
Ja, danke.
Bitte.
Das ist, denke ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort, weil das tatsächlich ein wichtiger und guter und toller Ratschlag mal ist. Kein Schlag, aber ist tatsächlich so, wenn was richtig geil war, hat es bei mir 3 Minuten Effekt gehabt und dann musste ich schon wieder mich um Scheiße kümmern. Und das, ich habe mich auch nie rausgenommen. Also als Unternehmer arbeitest du 24/7, 7 Tage die Woche.
Zumindest im Kopf, mindestens im Kopf.
Genau, und wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich nur woanders. Wenn ich 4 Wochen am Stück in Urlaub fahre, weil ich das auch so wollte, immer einmal im Jahr Zeit mit der Familie, Paul, wir gehen gleich raus, einmal im Jahr Zeit mit der Familie zu haben, tut es mir für die Familie auch irgendwie ein bisschen leid, weil ich hing jeden Tag am Telefon. Instagram lief ja trotzdem weiter und so weiter.
Warum ist dein Laptop schon wieder aufgeklappt?
Laptop ist aufgeklappt. Ja. Jeden Tag arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ich habe nie irgendwas gefeiert, ehrlich gesagt. Also diese Momente auf den Events, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber die habe ich schon zu meinen Gunsten dann umgewandelt und gesagt, die jubeln.
Die hast du aufgesaugt, ja.
Die jubeln hier, weil sie eine coole Zeit hatten mit etwas, was ich geschaffen habe. Und mit einem guten Team auf den Events umgesetzt habe. So, das feiern die jetzt gerade und das waren die Highlights für mich. So, wenn das dann einmal, ich meine, ich bin kein, das ist immer so komisch, die Leute denken immer, ich bin so, wie nennt man das, aufmerksamkeitssüchtig oder so, bin ich ja gar nicht. Also ich hasse es eigentlich im Mittelpunkt, ich gehe an meinem Geburtstag nicht ans Telefon, also ich hasse es im Mittelpunkt zu stehen. Aber dieser Hut ist eine Verkleidung, wenn ich den aufhab, dann bin ich ein bisschen anders drauf und dann finde ich das wieder ganz cool. Genauso wie meine Fahrradnummern und so. Ich teile das im Internet, weil ich es sonst mit niemandem teilen kann, dass ich als Fettsack 300 Kilometer Fahrrad gefahren bin oder so. Und dann hole ich mir da meine 5, 6 Applaus-Leute. Und es ist mir auch völlig egal, was die Leute darüber denken oder sowas. Das ist ja für mich, ich hole mir da meinen Zuspruch, meine Kudos, wie man da sagt. Und genauso ist es bei Instagram, bei Leonhard Korn auch. Ich mache das nicht, weil ich Fotos von mir hochladen will. Ich mache das, weil ich der Einzige bin, der da ist. Würde jemand anders da sein, würde ich den in den Mittelpunkt bringen, sofort. Weil ich würde es feiern, wenn ich es nicht machen müsste. Aber ja, also guter Abschluss. Ich soll auch das Positive feiern in Zukunft. Und ich glaube wirklich, wenn wir da in Staffel 2 kommen von dem Podcast, ihr werdet verstehen, dass da einiges, wenn das klappt, wirklich zu feiern ist. John, ich danke dir.
So förmlich haben wir uns lange nicht die Hand gegeben. Ich danke dir.
Genau, war ein cooler Podcast. 1:36 immerhin. Ich glaube, wir haben nicht alles komplett auf Video. Ist auch scheißegal. Der Podcast ist ja auch zum Hören. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwie. Ich habe mir vorgenommen, die Bonusfolge ist nochmal Schnaps and Friends. Und dann möchte ich so ein paar Leute jeweils 5 Minuten nochmal zu Wort kommen lassen. Dann ist das auch noch das Ende der ersten Staffel. Da geht jetzt einige Zeit. Mal gucken, was du dann sagst.
Schön, dass ich hier sein durfte. Danke.
Dankeschön. Ciao.